Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, nach der nächsten Woche, würde ich sagen, erstmal Pause hat. Ja, ja. Dazu kommen wir aber dann gleich noch, bevor ich jetzt die anderen begrüße, gibt es noch ein paar Worte von der Seite, von unserer Seite, von Dolphins Drive zur letzten Folge. Und zwar, ja, haben wir natürlich von euch Feedback bekommen, aber auch allgemein hätte ich beim Schneiden vielleicht noch ein paar Sachen verglimpflichen können. Aber natürlich ist es, ja, bei der Wortwahl und so, wie es gelaufen ist, nicht ganz das Niveau, was wir uns vorstellen, beziehungsweise was wir selber auch von uns abverlangen. Das wollen wir nur nochmal klargestellt haben und dass wir von manchen Aussagen sowieso distanzieren. Und natürlich, falls sich irgendwer beleidigt gefühlt hat oder beleidigt fühlt, dann tut uns das natürlich leid. Kommt nie wieder vor, würde ich sagen. Würde ich hoffen, man kann natürlich nie ahnen, was die Gäste sagen, aber in der Regel funktioniert das ja. Das war jetzt halt einmal ein bisschen doof, aber das wollten wir euch noch gesagt haben. Und ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt das, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern der Micho ist heute wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Wundervoll. Und der Tobi hat es heute leider nicht schaffen können, aber ihr kennt das Spiel, wir spielen gegen die Patriots und ihr kennt eigentlich so die Standardbesetzung, ja. Der David kommt, wenn wir gegen die Bills spielen, bei Gang Green kommt inzwischen immer wer anderes. Aber wenn wir gegen die Patriots spielen, dann haben wir natürlich den Frank von den Patriots Hannover zu Gast. Moin Frank!
Hallo in die Runde. Schön, dass ich wieder dabei bin.
Ja, danke, dass du dir die Zeit immer wieder für den Podcast mit uns nimmst und uns auch heute wieder durch die Folge begleitest, weil letzter Spieltag, ich meine, es ist jetzt das zweite oder sogar schon das dritte Jahr in Folge, letzter Spieltag. Patriots Dolphins, ich weiß es gar nicht. Aber
um den Dreh, auf jeden Fall.
Ja, es ist
fast schon im Dezember oder Januar, ja. Wenn wir nach Florida sollen.
Immerhin besser, als wenn wir im Winter oder so zu euch kommen. Das muss man auch mal sagen.
Um den Dreh wäre es mir jetzt persönlich lieber, weil es natürlich in der Regel eine Niederlage hagelt für uns in der winterlichen Sonne Südfloridas.
Richtig, und für uns in der Regel, ja, wenn wir im Winter irgendwo da oben sind, das ist okay. Eigentlich brauchen wir da seltenst, müssen wir da seltenst hinfahren. Das macht eigentlich wenig Sinn. Ja. Es ergibt wenig Sinn. Entschuldige an die deutschsprachige Community. Ja, ein Sinn kann nur sich ergeben. Aber auf das Spiel kommen wir natürlich später noch zu sprechen. Micho, News haben wir nämlich keine. Ja, also mir ist zumindest jetzt gerade nichts, außer dass Mr. Thomas wieder im Finale um die Hall of Fame ist. Und ja, diesmal sollte er es dann hoffentlich doch mal schaffen. Das ist, denke ich,
die News. Was ich gesehen habe, ist halt nicht so.
Ja, aber. Also nicht viel, aber man weiß. Aber er braucht ja die Votes, darum geht's ja. Und wenn er die Votes nicht bekommt, dann, es kann ja auch sein, dass keiner in die Hall of Fame kommt. Das kann ja auch passieren. Aber es passiert nicht, weil die Leute ja trotzdem voten.
Ja, ja, eben. Die Leute voten ja eben trotzdem. Das heißt, alle bitte einmal abstimmen für Zach Thomas. Er hat's verdient. Gerne auch von den anderen Franchises gerne für ihn abstimmen. Er hat's wirklich verdient.
Ja, aber das ist ja jetzt vorbei. Das ist ja jetzt ist ja nur noch diese Expertenkommission, die da.
Ja, stimmt.
Ja. Aber ja, danke fürs Abstimmen.
Eigentlich wollte ja Tobi, da warst du einmal nicht da, Rico, da hatte Tobi den Arbeitsauftrag bekommen, für die nachfolgenden Wochen sich genau über dieses Hall of Fame-Prozedere zu informieren. Und das hat er wahrscheinlich geahnt, hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, und heute extra einfach so fehlt er quasi unentschuldigt, damit er, da denkt er, da braucht er seine Hausaufgaben nicht vorzeigen. Aber die verlangen wir nächste Woche nach, unaufgefordert. Muss er die dann nachzeigen, bitte.
Clever. Die Schüler heutzutage. was denen auch alles einfällt. Ja, Micho, aber jetzt haben wir über Zach Thomas kurz gesprochen. Die Frage wäre jetzt natürlich, möchtest du etwas Roundup-mäßiges? Ich habe diesen, das haben wir ja lange nicht mehr so offiziell gemacht, aber hast du etwas Roundup-mäßiges, was du ansprechen möchtest?
Ja, es gibt natürlich eine Sache, die mir auf der Seele brennt. Das ist die Person, über die ich jetzt, ich glaube, die ganze Saison über mich immer wieder aufgeregt habe, dass diese Person überhaupt spielt. Unser oder mein geliebter Antonio Brown hat sich wieder das nächste geleistet, wer es nicht mitbekommen hat. Er ist wohl im Spiel der Buccaneers, sollte er wohl reinkommen im nächsten Spielzug und dann hat er gesagt von wegen, ah, sein Knöchel tut ihm gerade weh. Irgendwie sowas war das. Und Bruce Arians hat da gesagt, okay, dann setz dich, dann bist du für heute fertig. Und dieses, da bist du für heute fertig, da sind bei Antonio Brown die Sicherungen durchgebrannt. Hat sein Trikot ausgezogen, ist über das Spielfeld gelaufen, sodass die, mit nacktem Oberkörper, sodass die Ordner erstmal gedacht haben, da läuft ein Flitzer. Ist dann in die Endzone und hat seine Handschuhe und weitere Teile seiner Ausrüstung ins Publikum geworfen. Genau. Ist dann zurück in die Kabine und wurde dann offiziell auf der Pressekonferenz von Bruce Arians entlassen, der die Woche, ich weiß nicht, war das 2 Wochen, 3 Wochen vorher? Ich weiß es nicht mehr genau. Wo er doch ganz klar gesagt hat, naja, Antonio Brown, und ich habe zwar vorher gesagt, egal was er sich leistet, geht er, aber er ist halt zu wichtig für das Team, oder er ist halt gut für das Team, und so schlimm wäre das halt doch nicht. Und so nach dem Motto, was schert mich mein Geschwätz von gestern, da hatte er dann ja den Impfausweis gefälscht. Und wie habe ich es in einem netten Kommentar von, ich glaube, Adrian Franke gelesen, die Buccaneers haben das bekommen, was sie verdient haben, für dieses Aufweichen ihres moralischen Kompasses. Sie sind von Antonio Brown vor der gesamten Football-Community, die Football geguckt hat, blamiert worden. Und das in meinen Augen mit Recht, weil den Kerl hätten sie nie wieder nehmen sollen. Und jetzt muss ich noch dazu etwas sagen, was Frank wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Das Schlimmste fand ich, als Tom Brady danach in seiner ersten Reaktion meinte, naja, er muss ja auch mal Fehler machen dürfen. Die Tür ist ja noch nicht zu. Das hat er zwar nachher dann, wurde davon nicht mehr geredet, aber das, finde ich, lässt auch schon tief blicken. Und ja. Aber sie haben. Ja, aber
ich habe gerade nochmal geguckt irgendwie. Die letzte Meldung ist von vor 20 Stunden, aber released ist er noch nicht.
Die Arians hat es auf der Pressekonferenz
gesagt. Ja, er hat gesagt, dass er nicht mehr spielt. Also dass er mehr oder weniger done ist. Aber also ist no longer a bug, aber er ist noch im Roster. Also sie haben nicht den offiziellen Roster-Move gemacht, ihn zu entlassen, ihn zu releasen. Also er ist noch nicht auf dem Waiver aufgetaucht und er wurde noch nicht released. Es gibt nur die Aussage von Bruce Arians bisher, also wenn jetzt in den letzten Minuten nicht irgendwas passiert ist, aber ich habe nämlich gestern noch mit einem drüber gesprochen, ich meine, ja, die haben noch nicht ihn released und ich habe jetzt extra nochmal geguckt, die letzte Info, also die ich hier bei Google gerade nebenbei gefunden habe, ist von vor 20 Stunden, dass sie ihn immer noch nicht released haben.
Das wäre die absolute Härte. Also dann würden.
Sorry. Ja, aber das liegt, also die Vermutung ist, dass die Buccaneers mit der NFL in Kontakt stehen und dass man da auf eine Misconduct-Sache aus ist, sodass der Vertrag so aufgelöst wird und nicht, dass die Buccaneers ihn cutten, weil das ist halt dann nochmal ein Cap-Space und Gehaltsgeschichte. Deswegen ja. Das ist das eine und zum anderen, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wir kennen die NFL ja sowieso. Ich meine, Dolphins kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu. Aber Antonio Brown würde wahrscheinlich bei irgendeiner Franchise wieder unterkommen. Machen wir uns nichts vor. Vermutlich wäre das so. Und sei es nur, um Informationen über die Buccaneers zu bekommen. Und es ist, also ich finde das auch geil, ne? Bruce Arians holt auf, ich weiß nicht, ob wie stark Tom Brady darum gebeten hat, dass Antonio Brown kommt, holt ihn rein und labert dann, ja, wenn er noch einen fehltritt und bla bla bla, dann hat er genau diese Geschichte. Ach, und wenn er euch bloß, also ein gefälschter Impfausweis ist nicht so schlimm, wie dass er Bruce Arians einfach bloßstellt, indem er die Aktion macht. Und die Seite von Brown sagt natürlich, nö, Brown war auf einem Snap-Count, weil er eben Incentives bekommen hätte. Da ging es um Yards, Catches und Touchdowns und da hat ihm bei allen drei, ich glaube, einen Touchdown, ein paar Receptions.
Ach, und Catches, 55 Yards.
Ja, also nicht viel hat ihm gefehlt und deswegen wurde er wohl angeblich von die Brown-Seite sagt natürlich, dass er auf den Snap-Count gelegt wurde und das hat ihm nicht gepasst und deswegen ist er so halt diese Kurzschlussreaktion, wenn man, also es war ja eine Kurzschlussreaktion und man hat ja auch gesehen, dass Evans ihn noch beruhigen wollte, aber da war nichts mehr zu machen. Und ja, so ist die Geschichte erstmal, also um ein Kapitel reicher. Ja, ich mag gar nicht sagen, dass sie vorbei ist. Ich sag, sie ist um ein Kapitel reicher, weil wer weiß, was dann noch kommt.
Was ich schlimm genug finde, ist, dass viele Leute jetzt wieder behaupten, seitdem, also ich habe tatsächlich sowas gelesen, seit dem Hit von Burfict damals, das wären eindeutig CTE, das, was durch den Hit von Burfict initiiert wurde. Und da frage ich mich manchmal, Leute, sorry, ich nehme CTE durchaus ernst, das ist gar keine Frage. Aber dann sollte man sich das Krankheitsbild von CTE beziehungsweise die Entstehungsgeschichte doch mal genau angucken. Dieses CTE ist ja eine Gehirnerkrankung, die dadurch passiert, dass das Gehirn am laufenden Band Schläge abbekommt, die es nicht kompensieren kann. Ja, das will ich bei Antonio Brown gar nicht ausschließen, aber es war halt nicht ein einzelner Hit, der daran schuld war. Und vor allen Dingen ist das ein schleichender Prozess, der vor allen Dingen diese Symptome auftreten lässt, deutlich später, als die Hits zustande gekommen sind. Also in der Regel bei vielen Footballern so mehr als 10 Jahre nach Karriereende. Und sorry, wenn ich das jetzt sage, ja, Antonio Brown hat in meinen Augen auch psychische Probleme. Ich bin aber kein Psychiater, ich kann das nicht genau beurteilen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es an CTE liegt. In der Hauptsache glaube ich, dass Antonio Brown einfach
weich in der
Blume. Schlecht erzogen, Punkt.
Also wir sind natürlich fast im religiösen Bereich, wenn wir so viel glauben. Aber ich könnte jetzt nochmal Aaron Hernandez ins Spiel bringen, der mit 27, wo er sein Hirn aufgeschnitten wurde, nachdem er Selbstmord begangen hat in seiner Zelle, den weit fortgeschrittensten CTE bei einem so jungen Menschen jemals festgestellt wurde. Von daher ist es, glaube ich, auch eine Trainingsmethode. Also wie früh im Leben hat er schon wie viel Hits abgekriegt? Und er macht auf jeden Fall den Eindruck, dass er schwerst weich in der Birne ist. Und ob das jetzt durch psychische Probleme, durch Erziehungsmissstände oder ein sehr frühes Stadium von CTE hervorgerufen ist, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Für Antonio Brown-Verhältnisse hat es ja fast Ewigkeiten mit den Bucks gehalten. Also es hat mich jetzt gewundert, dass da nicht schon früher noch mehr passiert ist. Und von daher muss man sehen, was da passiert und ob er dann tatsächlich released wird. Um natürlich meinem Brady zur Seite zu springen, der will natürlich, dass er gute Hände hat, in die er werfen kann. Und die hat er weiterhin unbestritten. Ne? Von daher kann man über Menschliches vieles hinwegsehen und ich weiß gar nicht, ob er ihn tatsächlich bei sich hat wohnen lassen, also im selben Haus. Ich würde, glaube ich, Antonio Brown nicht mit meinen Kindern in einem Haus haben wollen. Aber es soll ja wohl so gewesen sein, dass er da eine Zeit lang gewohnt hat bei Brady und sie diese Connection haben. Und wenn er ihn als Footballspieler also benutzen will, seine Hände, dann sieht er natürlich über vieles hinweg. Ne? Und von daher ist, finde ich, es noch nicht mal ausgeschlossen, dass es nicht doch noch mal ein Comeback gibt. Und die Geschichte insgesamt ist ja irgendwie nicht ganz rund. Denn wenn Brown sich weigert, reinzugehen zum nächsten Snap, dann ist er ja schuld, dass er seine 8 Catches nicht machen kann. Seine 55 Yards und den Touchdown, der noch fehlte, zu jeweils $333,333. Also die Millionen, die er hat liegen lassen. Rein theoretisch hätte er ja am Wochenende, also jetzt an der Woche, die Chance. Und das ist ja realistische Ziele, diese Millionen noch zu kriegen. Von daher weiß ich gar nicht, ob man sagt, wir lassen ihn jetzt vielleicht nochmal und bringen ihn kurzfristig doch nochmal.
Puh, man darf echt gespannt sein. Ja, was du vielleicht nicht weißt, Frank, ich reg mich halt immer wieder drüber auf, dass die NFL da sehr gerne mit zweierlei Maß gemessen hat. Und meiner Meinung nach hat der Spieler halt schon lange nichts mehr in der NFL verloren. Punkt. Du hast recht. Was auch immer dahinter steckt, wissen wir nicht. Ich glaube, ich behaupte halt nur, dass es nicht der eine Hit von Montez Burfict war.
Das ist sicher.
Ne? Und naja, ich fände es oder ich möchte den Spieler eigentlich nicht in der NFL sehen. Punkt. Da bin ich ganz ehrlich.
Na gut. Ich prognostiziere, dass er bei den LA Rams landet.
Na, no, das will ich nicht mal mehr sagen. Ich weiß.
Also wenn er released wird. Die sind ja all in für einen Titel und die suchen alles und die würden jede Moral über Bord werfen, ohne dass ich die Franchise jetzt schlecht machen wollte, darum geht's überhaupt nicht. Aber wer ich sag mal, seine Zukunft in Draftpicks verkauft, seinen Capspace mehr als alles andere dehnt für Now, der muss auch nach diesem Strohhalm greifen, um vielleicht den Titel abzugreifen.
Wie ich letzte Woche erfahren habe, sind die Titans ja, und für die zählt ja nur der Super Bowl.
Ja, das stimmt auch schon wieder, ja. Ja, das ist egal.
Aber das würde Ravel nicht zulassen.
Aber es ist ja aus, also Packers wäre für mich auch so ein Team, was den, also ich meine, mit Rodgers kann er ein ikonisches Duo bilden. Aber ja, lass uns einfach davon überraschen, was da jetzt passiert. Und
chronisch vor allen Dingen, was Impfen und alternative Impfmethoden angeht.
Ja, richtig. Vielleicht entwickeln die noch ein neues Medikament. Dr. Brown und Dr. Rogers. Ja. Obwohl, er hat ja gesagt, dass er kein Doktor ist. Der gute Aaron.
Also wenn es nach Brown geht, dann ist es irgendwas, wo man auf jeden Fall durch die Fußsohlen das Ganze injiziert.
Du hast ja Füße einfrieren lässt.
Ja. Ihr lacht. Wo ihr das gerade sagt, kurzer Exkurs. Es gab ja in Österreich die ersten größeren Demonstrationen gegen diese Impfpflicht Österreich und so. Und da hat es in so Telegram-Gruppen wohl geheißen, dass die Leute sich dicke Schuhe anziehen sollen mit dicken Sohlen. Und da dachte ich, hey, warum? Ja, und zwar haben die geglaubt, dass in der Kanalisation Leute dann mit Impfsachen warten und die quasi an den Gullideckeln warten und wenn sie dann darüber gehen, sie impfen mit Spritzen durch den Gullideckel, also durch die Löcher beim Gullideckel durch die Sohle in den Fuß und sie so impfen. Also ich weiß nicht. Also von daher, ja, alles ist möglich. Aber wie verrückt musst du sein, um sowas zu glauben? Aber gut, lasst uns jetzt das Verrückte hinter uns lassen.
Oh ja.
Und zu was wirklich Verrückten kommen, und zwar zu dem 34-13 der Tennessee Titans über die Miami Dolphins.
Ganz kurz, wolltest du vorher noch über die Playoffs reden?
Ah, können wir.
Also ich weiß nicht. Wir hatten vorhin kurz angesprochen, ich war mir jetzt nicht ganz klar darüber, ob du tatsächlich das Playoff-Picture erwähnen wolltest.
Ich glaube, also die ganzen Szenarien für die AFC würde ich jetzt ein bisschen auslassen. Was eigentlich ganz witzig ist, ist, dass wenn die Chargers und die Raiders unentschieden spielen, sind beide drin, egal was passiert. Das wäre, glaube ich, das Skurrilste. Also wenn die wirklich unentschieden spielen sollten. Das wäre witzig, aber da ist es Raiders und Chargers eigentlich so, der Winner ist drin, der Verlierer ist draußen. Also die Chargers sind sicher raus, wenn sie verlieren. In der NFC geht es für uns tatsächlich noch um was. Und zwar sollten die New Orleans Saints gewinnen, dann sind sie noch nicht sicher in den Playoffs, glaube ich. Nein,
und zwar die 49ers müssen verlieren. Also die 49ers, wenn sie gewinnen, sind sie sicher drin. Wenn sie verlieren,
richtig,
und die Saints gewinnen, sind die Saints drin.
Richtig, und das wäre für uns gut, weil dann wäre der Draftpick definitiv maximal 18, glaube ich. Oder 17. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, aber auf jeden Fall wäre er dann weiter in Reichweite für gute Spieler, die wir dann auch noch kriegen, aber vielleicht auch in der Reichweite eines Centers. Schauen wir einfach mal. Ja, das dazu, alle anderen Geschichten, Tennessee Titans, wenn die gegen die Texans gewinnen, dann sind die Titans der First Seed auch absurd. Ja, aber hey, wir haben ja gegen das erste Team der AFC verloren. Ja, Micho, na, ich habe schon gesagt, 34-3 verloren. Wir haben gegen unseren alten Quarterback gespielt, der immerhin 18 Passversuche hatte. Ja, wie fandst du das Spiel?
Also erstmal grundsätzlich als neutraler Beobachter war es kein gutes Spiel. Als Dolphin war es ein ganz, ganz miserables Spiel. Das tat weh. Vor allen Dingen, ich habe die Titans, ich hatte gewisse Sympathien für die Titans. Seit letzte Woche Mittwoch hatte ich die nicht mehr so. Und mir eigentlich gewünscht von wegen, dass wir da doch den Titans ordentlich ein Bein stellen. Wir waren aber auch nicht auch nur ansatzweise, wir hatten auch nicht ansatzweise die Chance. Das lag nicht an unserer Defense. Unsere Defense war einfach zu lange auch auf dem Feld. Also jetzt hat die Defense nicht herausragend gespielt. Das kann man jetzt ganz bestimmt nicht sagen. Ne? Secondary hat jetzt, wir hatten auch kein Turnover-Glück oder sowas. Aber die Defense war jetzt nicht komplett chancenlos. Es ist einfach nur so, dass irgendwann wir uns die Offense immer wieder in Situationen gebracht hat, wo es einfach nicht mehr weiterging. Sei es durch einen Fumble, durch kurze Drives mit Punts, missglückte Punts, all sowas. Und da muss man leider sagen, ist für mich der Hauptfaktor. Und da komme ich gerne gleich, nachdem du noch mal was gesagt hast, gerne noch mal dazu. Für mich ist der Hauptfaktor halt eben tatsächlich Tua. Und dieses Spiel ist für mich, was Tua angeht, ich war lange Zeit ja immer wieder unentschlossen. Dieses Spiel ist für mich leider der absolute Wendepunkt. Das muss ich klar so sagen. Ansonsten gibt es natürlich Dinge, die man positiv sehen kann. Auch wir haben in einer gewissen Art und Weise laufen können. Duke Johnson mit 7 Yards pro Run, Miles Gaskin mit über 4 Yards pro Run. Das ist jetzt nicht so schlecht, ja. Wir haben wieder den Ball auf verschiedene Receiver verteilt, halt eben nicht nur auf Jalen Waddle, ja. Also, dass auch ein Durham Smicey 3 Catches hat, dass ein Duke Johnson 2 Catches hat. Devante Parker war wieder zurück. Also, das waren alles so Sachen, die zumindest, wo man positiv drüber reden kann. Aber insgesamt ist das Ganze doch eher enttäuschend und dementsprechend mein Saisonfazit auch eher enttäuschend. Und zu guter Letzt möchte ich da, nachdem das jetzt feststeht, eine Sache erwähnen, die mein wertehergeschätzter Kollege Rico doch mal vor einiger Zeit gesagt hat. Er hat gesagt von wegen, für ihn müssen die Miami Dolphins diese Saison die Playoffs erreichen. Ansonsten hält er Flores für gescheitert. Und da würde ich ihn gerne mal fragen, ob er das weiterhin so sieht.
Ja, wenn in der NFC würden wir 2 Jahre hintereinander in den Playoffs stehen. Ja, wir spielen halt in der falschen Division. ich sag mal.
Conference.
Ja. Meine ich ja. Entschuldigung. Ich bringe das immer wieder durcheinander. Kennt ihr das, wenn ihr so Sachen habt, wo die eigentlich Ewigkeiten können müsstet oder wissen müsstet, aber ihr euch nie sicher seid? Division und Conference ist bei mir meist so ein Ding.
Nee, habe ich noch nie gehört, das Problem.
Ja, glaube ich dir. Ja. Patriots-Fans kennen dieses Problem einfach nicht. Ich gebe Flores Credit für letzte Saison. Also das rechne ich als so ein quasi Playoff-Jahr an. Weil 10 und 6 zu gehen, reicht eigentlich für die Playoffs mit 7 Spots. Ich bitte, also das rechne ich ihm an. Also deswegen sage ich, er ist nicht komplett gescheitert. Aber natürlich, da habe ich ja auch oft genug gesagt, er hat die Offense nicht hingekriegt. Ein gewisses Scheitern muss man auch einem Brian Flores vorwerfen. Kommen wir zum Spiel. Ja, wir sind ja gut gestartet mit der Defense. 3 and out. Und dann gab es halt, dann sind die Titans schon in unserer Hälfte gestartet. Ein 46 Yard, 8 Spielzüge langer Drive, der ja gereicht hat für einen Touchdown. Ne? Und das war dann halt so der ausschlaggebende Punkt. Das nächste war dann der Fumble mit dem Field Goal. Das war auch ein 3-and-out im Prinzip. Dadurch, dass wir aber den Ball an unserer 21-Yard-Line oder 20-Yard-Line oder 15, 16, ich weiß nicht welcher Yard-Line, den Ball haben übergeben an die Titans aufgrund eines Fumbles, ja, war das halt dann nicht gut. Und Tua war nicht gut. Die Defense hat erst gut mitgehalten. Aber es ist so, das ist immer so, warum sagt man, dass die Offense auf dem Platz bleiben muss und so weiter und so fort. Der erste Drive sah gar nicht schlecht aus. Durch Flaggen hat uns das gekillt. Der sah nicht schlecht aus. Ich war so ein bisschen euphorisch. Dann haben wir wieder ein 3-and-out gehabt bei den Titans, wir auch, aber wir haben den Titans immer wieder Möglichkeiten gegeben. Wir haben viel zu schnell denen zu viele Möglichkeiten gegeben, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und je länger du den Ball hast in solchen Spielen, wenn deine Offense nicht so stark ist, versuch so lange wie möglich auf dem Feld zu bleiben, weil du gibst der gegnerischen Offense viel weniger Zeit, um Sachen auszuprobieren. Ja, es ist ein Unterschied, ob du 70 Spielzüge hast oder ob du 40 Spielzüge hast. Das ist ein Riesenunterschied, weil du kannst viel mehr Sachen ausprobieren. Wenn eine Sache klappt, dann klappt sie in der Regel häufiger. Und ja, das ist halt uns gegen die Titans passiert. Tannehill war auch nicht gut. Also das war ein Learning. Würden wir immer noch Tannehill unter Center hätten haben, was ist denn heute los mit mir? Hätten wir immer noch Tannehill unter Center, würde das genauso aussehen. Ganz, ganz genauso. Tannehill hat vielleicht einen etwas stärkeren Arm, aber das ist egal. Übrigens, Fun Fact an der Seite, in den 17 Wochen ist Tua jetzt das zweite Mal der Quarterback mit dem Wurf mit den meisten Air Yards an dem Spieltag. So, das zeigt eigentlich, Tua hat einen Arm, aber das heißt nicht, dass er einen starken Arm hat. Das heißt nur, er kann den Ball einmal pro Spiel weit werfen. Wenn man sagt, er hat einen starken Arm, dann heißt das vor allem, dass er auf regelmäßiger Basis Bälle auch mit Zip und Bälle auch über längere Distanz als 6-7 Yards werfen kann. Und das ist ja das, was wir bei Tua immer so in Frage stellen. Das nur mal kurz dazu, was ich dazu sage, beziehungsweise wie ich das meine. Die Offense hat nicht funktioniert. Da hat gar nichts gepasst, außer das Run-Game. Duke Johnson, das ist das, was ich nicht verstanden habe. Wenn Tua hatte massiv Probleme, warum dann lass den Ball mehr laufen? Dann wirf nicht 40 Mal. Dann lass Duke Johnson 10 Mal den Ball mehr laufen. Er hat ja 7 Yards. So, er hat halt, das muss man auch sagen, er hat 7 Runs gehabt. 7 für 49 Yards. Davon waren 3 für, also 2 für 0 und einer für 1 Yard. Die anderen waren halt dann für die restlichen 49 Yards. Also 4 Läufe für 49 Yards waren das dann im Prinzip. Das ist gut. Und das hätten wir wahrscheinlich einfach mehr einbauen müssen. Nicht, dass es das Passspiel besser gemacht hätte oder die Drops verhindert hätte. Aber auch das ist, Mike Gesicki hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass es keine Justierung des Gameplans gab, trotz des Regens. Also das war für mich auch so ein Ding, wo ich dachte, what the heck? Die Tour ist, was die Ball Security angeht, nicht besser als Danny Dimes, also Daniel Jones von den Giants. Das ist erschreckend, ja, wie viele Bälle er da verloren hat. Das Ding, wo Duke Johnson ihn recovered, das ist sein Ding. Ja, das ist nicht das Ding vom Center gewesen. Dann, wo er da versucht zu werfen, Flutschfinger. Und das war wirklich ein Spiel, wo man sagen, das könnte der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, wo die Kollegen im Front Office sagen, okay, wir klopfen vielleicht mal bei anderen Franchises an. Könnte sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man bei den Dolphins weitermacht, aber dazu kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen im Podcast. Die Defense grundsätzlich war erst gut, aber dadurch, dass die Offense den Ball immer so früh und mit guter Feldposition abgegeben hat, war irgendwann auch nichts mehr zu holen. Javon Holland fand ich wieder sehr, sehr gut. Also hat quasi seine Rookie-Saison bestätigt. Ist für mich, also wenn wir ein bisschen in All-Pro und All-Rookie-Richtung gucken, auf jeden Fall im All-Rookie-Team. All-Pro-Team hat er zumindest sollte eine Diskussion sein. Nicht, dass er da reingehört, aber er sollte eine Diskussion sein. Was uns gefehlt hat, wir haben keinen Druck auf Tannehill geben können. Das hat uns nachher in der Defense gekillt. Und ja, wir haben einfach kein Mittel gefunden. Flores war richtig sauer. Tua hat einige offene Würfe verpasst und das hat Flores ihm auch mal einmal spüren lassen an der Sideline. Er hat Boyer einmal richtig, ich glaube Boyer war es oder was, ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war. Den hat er richtig an der Sideline zur Sau gemacht. Also Flores war richtig, richtig pissed. Und das zu Recht. Die Leistung, die Dolphins da abgerufen haben, ich weiß nicht, Michu, wie es dir ging, mich hat's hat's mich an das Spiel letztes Jahr gegen die Bills erinnert. Dass die Playoffs on the line und wir verkacken es einfach gnadenlos. Also so ging's mir irgendwann so kurz vor der Halbzeit, wo es noch gar nicht, wo noch alles möglich war. Aber da war für mich, okay, das wird wahrscheinlich genauso wie gegen die Bills. That's it. Ich weiß nicht, Micho, wie ging es dir da, also vom Gefühl her?
Also ich habe es irgendwie schon in der ersten Halbzeit, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir nicht. Und ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das ein Mentalitätsproblem ist. Weil da wird ja immer ganz schnell behauptet, oh, hier, Team mit einer schlechten Mentalität. Und wenn es um was geht, versagen sie oder sonst was. Nee, das glaube ich gar nicht tatsächlich. Und das ist das Bittere, ist es in meinen Augen ein Qualitätsproblem gewesen. Ich habe nie im Leben das Gefühl gehabt, dass die Offense noch umschalten kann. Und du hast es gerade eben gesagt, mit von wegen, dass die Defense das dass die Offense das ausprobieren kann. Das nächste ist aber auch ganz klar eine Defense. Defense ist tatsächlich anstrengender zu spielen als Offense. Einfach, weil du nicht genau weißt, was passiert. Es ist eine absolute Hochkonzentrationssache im Vergleich zu der Offense noch. Weil die Offense weiß halt vorher, was passieren kann. Die Defense weiß es eigentlich nicht. Die Defense muss also hochkonzentriert sein und muss dementsprechend auch von der Reaktion her körperlich extrem schnell reagieren. Das heißt, man spielt nochmal auf einem körperlich anstrengenderen Level und das hält man einfach nicht so lange durch. Und die Offense kann das auch noch steuern. Die Offense kann steuern, wann sie das Tempo anzieht, wann sie der Defense Luft gibt, wann sie der Defense weniger Luft gibt, wann sie selber Luft braucht. Das wird, wie gesagt, alles von der Offense gesteuert. Die Defense hat keine Möglichkeit mehr zu steuern, außer dass sie eine Verletzung vortäuschen oder sowas. Oder in dem Sinne Timeout nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, an der Defense zu steuern. Und deswegen ist es so schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn die Offense halt nicht bringt. So, und in dem Spiel hätten wir tatsächlich etwas von Tua gebraucht. Wir hätten gebraucht, dass Tua etwas kreiert, dass Tua etwas macht. Denn unser ursprünglicher Gameplan oder das, was wir die ganze Saison immer wieder gemacht haben, mit den Pässen auf Waddle und dann Yards after Catch, war halt sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert. Ja, aber es gab weder Adjustments, das stimmt, es gab weder Adjustments von Seiten des Coaching-Staff, aber es gab auch kein Mal, dass Tua irgendwie aus der Struktur des Plays ausgebrochen hat, wenn er gesehen hat, dass es nicht funktioniert oder das Play dementsprechend vielleicht an der Line of Scrimmage schon geändert hat oder dass er versucht hat, aus einem Broken Play noch irgendwas zu machen. Stattdessen nimmt er einen Sack, den er hätte bei 3 Yards haben können, ja, verlängert er das Play insoweit, dass er nach hinten läuft und nimmt den Sack dann für 8 Yards. Und das ist für mich schlechtes Quarterback-Play. Ganz schlicht und ergreifend. Und das hat uns letztendlich dann das Knick gebrochen. Und dementsprechend, letzte Saison bei den Bills, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben lange Zeit vielleicht auch über unseren Verhältnissen gespielt oder sowas. Und jetzt kommt einfach ein Gegner, der zu stark ist. Und da ist man vielleicht ein bisschen in sich zusammengesackt. Dieses Mal hatte ich nie das Gefühl, dass wir irgendwie nah dran waren, am Sieg zu schnuppern, auch wenn es ergebnismäßig noch drin gewesen wäre, aber leistungsmäßig halt nicht.
Ja, also für mich war es auch einfach die Offense. Und du hast es mit der Defense, haben wir jetzt auch, ja, ich denke, gut genug abgekaspert. Aber was interessant ist, kaum sind wir ausgeschieden. Ich habe diese Woche alleine 4, 5 Benachrichtigungen über Deshaun Watson erhalten. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es auch 1, 2 Sachen, aber das hatten wir auch geteilt in der Facebook-Gruppe. Von uns, vom Dolphins Drive. Aber ja, es geht schon wieder los. Ja? Und angeblich, kurz das zur Info, es sind ja 22 Anklagen gegen Watson draußen. Außergerichtlich sind wohl 18 schon beigelegt. Also das nur zur Info. Da kann man jetzt so stehen, wie man will. Und ich stehe diesem ganzen Thema immer sehr, also ich habe das ja schon oft genug gesagt. Die Taten, wenn das wahr ist, dann sollte Deshaun Watson nicht mehr in der NFL spielen, weil das ist einfach Bullshit. Also das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Da ist nicht mal mehr genug gesagt, wie das macht man nicht. Das ist halt ein Understatement. Ja? Nur damit das klar kommuniziert ist, wie meine Meinung dazu ist. Aber die Sachen sind herbeigelegt. Man weiß nicht genau, was vorgefallen ist, ob oder wie oder was vorgefallen ist. Und das ist halt immer diese bescheidene Geschichte, weil man hat zum einen kann man natürlich sagen, ja, das war bestimmt was und jetzt hat der reiche Mann sich da rausgekauft. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, da haben welche sich zusammengetan und wollen ihn mal richtig an Karren pissen und wollen das so lange in die Länge ziehen. 2, 3, 5 Jahre und ja, das also die beiden Seiten gibt's. Ich möchte jetzt keine Partei in dem Sinne ergreifen, aber es ist halt, also ich definitiv nicht pro Watson hier irgendwas erzählen, aber meine Meinung ist ja auch klar. Aber nur, damit man da mal mehrere Sachen zugehört hat. Mecho.
Ja, also ich muss da auch noch mal was zu sagen. Sorry, wenn ich da immer wieder drauf rumhacke. Ich sage es noch mal ganz deutlich, dass ich den Spieler nicht bei mir haben möchte. Du hast vollkommen recht, Rico. Man weiß nicht, was hundertprozentig was passiert ist. Aber auch dazu sei noch mal gesagt, Nummer eins ist, dass sich so viele Leute absprechen und so viel dicht halten, um Deshaun Watson einfach nur einen reinzuwürgen oder ihn auszunehmen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und das Zweite ist, was ich gehört habe, ja, aber er hat ja jetzt einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen und damit ist die Strafe abgeleistet. Sorry, ich meine, ich bin keine Frau, der das passiert ist, ja. Aber wenn ich eine Frau wäre, der das passiert ist, muss ich auch ganz klar sagen, das kann man ja nicht wieder gut machen. Das ist passiert. Und dann ist es tatsächlich eine Art Schadensersatz, eine Art Entschädigung, die ich bekomme. Und warum soll ich die dann dementsprechend nicht nehmen? Weil der Schaden ist eh angerichtet. Ja. Und von daher ist das für mich, so leid es mir tut, kein Unschuldsbeweis für Deshaun Watson. Und das heißt, dass ich meine, die moralische Einstellung zu dem Spieler, wir reden nicht über das Sportliche, die moralische Einstellung zu dem Spieler von meiner Seite aus trotz dieser ganzen Geschichte nicht ändert.
Ja, also das war jetzt von mir auch definitiv kein Freispruch für Deshaun Watson, also falls das so rüberkam. Das wollte ich damit definitiv nicht sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur verschiedene Sichtweisen einmal darstellen und es wird ein Thema sein, was uns begleiten wird. Ich weiß nicht, ob nur diese Offseason oder die nächsten 20 Jahre, weil, ja, ich weiß nicht, es wird am Ende wird es genauso eine Geschichte sein wie bei Big Ben. Ja, wenn der Spieler Erfolg hat, dann wird es genau die Nachrichten und zwar immer wieder die gleichen Nachrichten geben, hey, da war mal was und das wird es immer geben. Und man wird nie genau sagen können, was jetzt war und ja, es ist immer, weil die würden ja wahrscheinlich das Geld auch so bekommen und ich weiß es nicht. Also, es ist bescheiden und es ist eigentlich bescheiden, dass die Spieler dann noch so eine Bühne bekommen, aber wie ich schon so häufig gesagt habe, wir bieten diesen Spielern schon seit jeher eine Bühne, sei es Big Ben, sei es ein Tyreek Hill, sei es ein Kareem Hunt, sei es ein Adrian Peterson, sei es ein Antonio Brown, sei es was weiß ich, wer noch, ja. Selbst bei Xavier Howard war ja mal ein bisschen was da im Busch. Ja, wenn die Spieler gut genug sind, dann kümmert das die NFL einen Scheißdreck. So, um es mal klar auf den Punkt zu bringen. Und ja, leider Gottes. Also, ich meine, du kannst natürlich ein Spieler auch nicht sperren, wenn du ihm nichts nachweisen kannst. Ja, das muss man auch sagen. Aber.
Das hat aber Ezekiel Elliott aber gemacht.
Ja.
Er ist freigesprochen worden, ihm ist nichts nachgewiesen, er ist sogar regelrecht freigesprochen worden und trotzdem hat die NFL ihn gesperrt.
Ja, aber du kannst ihn nicht raus, ist richtig. Ist richtig, habe mich falsch ausgedrückt. Du kannst ihn halt nicht aus der NFL rausschmeißen. So, also Lifetime-Ban-mäßig. Also das funktioniert nicht. Aber natürlich, das ist ja auch ein Ding, was öfter passiert ist, dass ein Spieler freigesprochen wurde, aber dann von der NFL noch eine Strafe bekommen hat oder halt eine Sperre, weil das Ansehen der NFL mehr beschädigt hat, whatever. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und nachdem 18 von 22 außergerichtlich jetzt schon sich gar nicht haben, ich weiß nicht, welche genau. Ich hatte da nur vom Bleacher Report, war das kurz drüber gelesen. Ja. Also, ja, ich denke, wir werden noch lange genug drüber sprechen. Das nur schon mal, ja, als Evergreen sozusagen.
Ja, ich glaube, für uns in Deutschland ist das auch immer ganz, ganz schwierig, alles nachzuvollziehen, weil da ja ein komplett anderes Rechtssystem und gegebenenfalls auch anderes Rechtsempfinden hintersteckt. Also, ich glaube, in Deutschland würde sowas ganz anders laufen und da könnte man sich auch mit Geld dann nicht die Dinger da irgendwie freikaufen. Ohne dass ich jetzt in Richtung Vorverurteilung gehen will oder sonst wie. Wir wissen es halt einfach nicht und wenn ich aber sehe, wie überhaupt Athleten oder Sportler durch ihr ganzes Leben, ich sag mal, ab fünfte Klasse, sechste Klasse oder so durchs System geschleust werden und Verfehlungen auch vertuscht werden, das haben wir ja schon bei ganz vielen gehört, dann sind die irgendwann in einer Parallelwelt und glauben, sie sind jenseits des Rechtssystems und können sich mehr oder weniger alles erlauben. Und das ist ganz allgemein gesprochen und nicht auf Deshaun Watson oder sonst irgendwen speziell projiziert. Und für uns als Deutsche, als Mitteleuropäer ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, überhaupt die Problematik nachzuvollziehen, was da jetzt wo abläuft und wer wo freigesprochen wird und sich freikaufen kann und wann er wiederkommen darf. Deswegen finde ich das Thema so schwierig anzufassen und zu beurteilen.
Ja, nee, da hast du auch vollkommen recht. Und das ist, ja, ich meine, wir müssen halt immer wieder drüber sprechen, weil ich meine, es kam jetzt diese Woche natürlich schon wieder auf.
Ja. Und da stehen die Dolphins jetzt auch in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so super da, ne? Also jetzt mal aus neutraler Sicht gesehen, dass sie sich halt so gesehen für einen Deshaun Watson Trade gegebenenfalls immer noch stark machen und ihn vielleicht in ihrer Franchise zukünftig sehen. Da müsst ihr das Rechtsempfinden oder Rechtsempfinden ist das Falsche, das Gerechtigkeitsempfinden sagen, dass das verbrannte Erde ist und dass der Typ nur Ärger bringt und selbst wenn es jetzt alles unter den Teppich gekehrt wird, also mit Schweigegeld, sonst wie, das Ding springt ja wieder aus der Kiste irgendwann in 2-3 Jahren und dann hast du den Ärger wieder am Hals.
Ja gut, das weiß ich nicht, weil ich meine, bei anderen Spielern springt es auch nicht mehr aus der Kiste. Aber eine Sache, die man natürlich nicht machen kann, und das ist dann eine kritische Frage. Brian Flores spricht ja immer so von Mentality und solchen Geschichten. Das ist ja dann einfach nur ad absurdum geführt. Also, wenn du so einen Typen dir ins Team holst, das ist ja dann einfach nur, okay, das kannst du mir nicht von Culture oder sonst was erzählen. Also, der Zug ist dann definitiv abgefahren. Und ja, schauen wir mal. Aber wir haben uns in diese Sackgasse selber, ich sag mal, hineinmanövriert. Ich habe nachher noch einen interessanten Take, der auch mit dem Patriots zu tun hat. Aber ja, Frank, möchtest du noch was zu den Dolphins sagen, jetzt bevor wir auf die Patriots zu sprechen kommen?
Ja, also ich könnte jetzt mal, oder ich möchte vielleicht noch mal in ein Stück weit zurückkommen auf unser Woche 1 Gespräch. Da habe ich die Dolphins ja eher auf 3, wenn nicht auf 4 gesehen in unserer Division, dass es keine so erfolgreiche Saison wird. Ich hatte gleichermaßen Angst wie auch Hoffnung, dass ihr gegen die Titans gewinnt, weil auf der einen Seite will man natürlich dieses sportliche Duell, wo es um alles geht. Wie gesagt, unsere Dezember, Januar Statistik in Miami ist fürchterlich. Von daher hat die Angst ein wenig überwogen. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt nicht mehr um die Wurst geht. Zum anderen habe ich gehofft, dass das Spiel nicht rescheduled wird und wir auf dem 19-Uhr-Slot bleiben. Das hätte mir am allerbesten gefallen. Von daher ärgere ich mich jetzt eigentlich, dass es trotzdem rescheduled wurde. Aber jetzt greife ich vor. Und wenn ich jetzt aber auch mal zurückkomme, also so sehr ich mich gefreut habe, dass jetzt da so eine 7-Spiele-Siegesserie war, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, gegen wen es ging. Also das war ja, ich sag mal, in der Regel Top-10-Picks des nächsten Drafts. Das heißt, eher Fallobst der Liga. Die einzigen, die man geschlagen hat, die zumindest auf der Playoff-Bubble mittanzen, sind die Ravens. Ansonsten ging es gegen die Jets, die Panthers, die Giants, wieder die Jets und die Saints und davor die Texans. Und das ist nun alles andere als Creme de la Creme à la Buttercreme-Torte. Und dass man da ein paar Siege einfährt, war auch selbstverständlich irgendwie. Ich glaube, ihr habt 2 verloren, die man von vornherein gewinnen sollte, gegen die Jaguars und gegen die Falcons, wenn man sie so sieht. Und aus meiner Sicht habt ihr 1 gewonnen, was ihr verlieren solltet. Das war gegen uns in Woche 1. Und ansonsten ist die Saison ja für euch fast perfekt gelaufen. Ihr habt alles gewonnen, was zu gewinnen war. Ja, also dass man die Bills jetzt nicht unbedingt schlägt, dass man die Colts nicht unbedingt schlägt, weil das sind echte Playoff-Contender und die Titans stehen nicht zu Unrecht an der 1 und haben somit diesen Traum ein bisschen platzen lassen, dass man da im Geschäft mitspielen könnte, auf die Saison gesehen und die Saison vorzeitig beendet. Was meinen Bammel jetzt nicht kleiner macht, weil ja, ihr immer eure Saison dann damit rettet, dass ihr uns noch einen reinhaut. Und von daher bin ich weiterhin recht pessimistisch, was Sonntag angeht.
Ja, wobei ich sagen muss, man muss die Spiele halt einfach auch gewinnen. Ne? Also gerade, es gab genug Teams, die gegen die Jets, gegen die Texans, gegen die Jaguars haben wir auch verloren, aber die genau gegen diese Teams halt eben verloren haben, gegen die Lions. Und das ist halt, das ist für mich dann, wenn du die 7 Spiele in Folge gewinnst, klar, es waren nicht die stärksten Gegner, gar keine Frage, aber wir haben sie halt gewonnen. So genauso wie wir 7 Spiele in Folge verloren haben. Wo das darf dir eigentlich auch nicht passieren. So, und das ist dann natürlich immer so, so ein bisschen so, ja, komm, okay, schwache Gegner. Hm. Und deswegen haben wir uns dann nochmal hinkatapultiert, wo wir dann waren. Und ich sag mal, wenn wir jetzt das nächste Spiel gegen die, wenn wir jetzt am Wochenende gewinnen sollten.
Was gar keinen Sinn macht für euch.
Wieso?
Naja, versaut man sich doch nur in den Draftplatz.
Den haben wir nicht.
Ach, den Pick habt ihr weggegeben?
Wir haben nur den 49ers-Pick.
Ach so. Ja gut.
Deswegen dann, ist es uns
das ist auch unangenehm für uns. Das ist ja noch ein Grund mehr, dass wir gewinnen wollen.
Richtig. Nee, und das ist halt, dann sind wir bei 9-8. Ich meine, das muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre das erste Mal seit 19 Jahren, dass die Dolphins 2 Winning-Seasons hintereinander haben. Und ich meine, mich und ich hatten beide eine 10-7-Saison getippt. Dann wären wir halt einen Sieg-Niederlage Unterschied, das ist vollkommen im Rahmen. Auch Tobi hatte 11 Siege getippt. Genau in diesem Fenster bewegen wir uns einfach. Und das ist dann am Ende nicht reich. Das liegt daran, dass in der AFC halt immer alle, dass man mindestens 10 Siege braucht, um in die Playoffs zu kommen. Offensichtlich, ja. Weil ist halt einfach so. Und in der NFC reichen halt gefühlt 6. Ja, ein bisschen NFC-Shaming muss mal sein, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, reicht gut, wegen der NFC East, weil die ja schon alleine den vierten unter sich ausmachen, einen schicken mit einem ausgeglichenen oder negativen Rekord in der Regel. Diese Saison ist eine Ausnahme, dass die Cowboys ganz gut performen, aber eigentlich, wie oft sind die Giants da mit 8-8 als Division-Sieger reingegangen oder Washington letztes Jahr?
Wobei die Eagles sind auch schon in den Playoffs, ne? Das ist übrigens, die Eagles haben sich gut gemacht, hätte keiner gedacht, dass die in die Playoffs kommen. Respekt. Ja, kommen wir zur Saison der Patriots, die für mich ein bisschen besser läuft, als ich es gedacht hätte. Also ich hatte sie schon ein bisschen schwächer als, also natürlich aus unserer Sicht ein bisschen schwächer als uns. Das war ja sowieso die Frage. Viele haben den Patriots so ein bisschen mehr die Edge gegeben, was ja auch vollkommen fair ist. Ja, konnte man auch argumentieren, warum das so ist. Und ja, die Frage wäre erstmal, man hat jetzt 10 Siege schon eingefahren. Frank, wie bewertest du es? Sind die Patriots im Soll? Haben sie overperformed? Oder wie bewertest du die Saison? Ich meine, man kann ja schon mal so ein kleines Saisonfazit ziehen. Es ist jetzt nur noch ein Spiel.
Ja, also wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, und da ist es ja immer so, mit einem Rookie-QB an der Center und man sagt dir, du hast 10 Siege am Ende, also Stand heute, dann hätte ich das mit Sicherheit unterschrieben. Also das, von daher ist es eine mega erfolgreiche Saison. Das konnte ja in der Form auch keiner voraussehen, dass ein Mac Jones mehr oder weniger in 99% der Fälle nicht wie ein Rookie spielt, sondern ein Veteran Game Manager für uns ist, der die Offense einfach im Rollen hält. Wenn ich mir die Spiele angucke, dann gibt es zwei, die mir so gesehen, ja, was heißt wehtun, aber wo wir hätten gewinnen sollen, aus meiner Sicht. Das ist natürlich weiterhin Woche 1 gegen euch. Ich verstehe weiterhin nicht, wie wir gegen die Saints verlieren konnten, weil die einfach nicht gut sind diese Saison. Das war ein schlechtes Spiel von uns.
Wobei und ansonsten sind auch noch ein Playoff-Rennen, darf man nicht vergessen, ne?
Ja, weil es aber auch dann, also einmal holen sie sich ja immer ihre 2 Siege gegen die Bucks, warum auch immer. Die geben ja vorher schon auf und geben die Punkte an die Saints. Und dann ist es weiterhin ich sag mal, mit den Panthers und mit den Falcons jetzt nicht die allerstärksten Gegner. Und wenn du daraus natürlich schon so gesehen, also die zwei von den Bucks als gegeben nimmst und dann noch gegen die Panthers und gegen die Falcons, ich sag mal, easy die Chance hast, 6 Siege alleine aus der eigenen Division zu holen, dann bist du ja automatisch schon fast im Playoff-Rennen, wenn du noch 2, 3 weitere Spiele gewinnst. Also von daher ist das jetzt nicht so überraschend. Wenn sie dann so ein Spiel wie gegen uns halt gewinnen, dann sind sie natürlich voll mit dabei. Also ich wollte den Saints jetzt auch nichts nehmen, ne? Aber aus meiner Sicht ist das Team schlecht zusammengestellt, auf dem Quarterback grauenhaft. Und es ist mir ein Rätsel, wie wir verlieren konnten. Und dass sie auch gegen Falcons und Panthers ganz gut aussahen. Ohne dass ich jetzt den genauen Rekord kenne. Nicht, dass die Panthers und Falcons sich jetzt 2 gewonnen haben. Das würde mich jetzt natürlich Lügen strafen. Aber von daher, aus meiner Sicht halt ein Team, was so auf dem Weg auch mit einem Rookie-Quarterback mit dem Kader schlagen darfst. Am Ende des Tages kann jeder jeden immer schlagen in der NFL. Wir sehen es, ihr habt es angesprochen. Jets haben ein paar gewonnen, Jaguars haben mal gewonnen gegen Top-Teams. Ich glaube, die Bills haben sie auch geschlagen, neben euch natürlich. Die Lions gewinnen dann auf einmal solche Spiele und von daher kann man sich nie sicher sein. Und gerade dieser ich sag mal, Run, ja, Ende Oktober bis Ende November, ne? Und das war natürlich brutal, also bis zur Bye Week, das war einfach wunderschön anzusehen. Ich könnte jetzt nochmal erwähnen, dass ich ja drüben war, unter anderem gegen die Browns im Stadion war, dann in Atlanta das Thursday Night Game geguckt habe. Und da war der Hype auf dem Höhepunkt, ne? Also zu der Zeit waren wir dann ja auch der Number One Seed, bevor es in die Bye Week ging. Und ja, dann kamen unsere Knackpunkte, ne? Also denn die Colts, oder anders, wir sehen schlecht aus, wenn der Gegner die Uhr kontrolliert. Und das macht man in der Regel mit einem guten Run-Game. Dann haben wir unsere Probleme und ja, dann muss man halt sehen, wie es jetzt geht. Also ich finde, wir haben ganz gut jetzt gegen die Jaguars nochmal, ich sag mal, zurückgeboxt und jetzt muss man sehen, wie weit es geht. Ich weiß es gar nicht, was ich mir wünschen soll. Im Moment ist es ja mehr oder weniger, dass wir gegen die Bills spielen in der Wildcard-Runde, also wieder zu ihnen müssen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig Lust auf das Spiel, ist das falsche Wort, weil es würde ja irgendwie bedeuten, dass ich jetzt da nicht in die Playoffs will oder sowas. Aber mir wären jetzt andere Gegner lieber in der ersten Runde, um mal einen neuen Gegner zu bespielen und nicht wieder gegen die Bills. Ohne dass ich jetzt sage, dass wir da chancenlos sind oder so, ne? Also das wäre ein hochinteressantes Spiel, aber ich habe es jetzt 2-mal zu oft gesehen und ich würde mich freuen, wenn es nicht so kommt. Von daher, wenn wir unsere Niederlage in Miami uns abholen im Dezember, dann fallen wir wahrscheinlich noch ein bisschen und müssen dann eher gegen die Chiefs oder die Bengals spielen, was mir lieber wäre. Aber das ist total persönlicher Gusto und hat jetzt mehr oder weniger nichts mit unserer Saison zu tun. Das abschließende Fazit ist, unsere Saison war überragend. Überragend. Wir waren teilweise der Number One Seed. Das war unser Ceiling, wo wir gegengeschlagen sind. Und wenn wir zu den Top 3, 4, 5 in der AFC zählen in diesem Jahr und auch ernst genommen wurden, dann ist das viel mehr, als man nach so einem Umbruch erwarten konnte. Und von daher bin ich mega zufrieden mit der Saison.
Na cool. Und nice, dass du drüben warst. Ich habe den Schedule der Dolphins so ein bisschen im Auge gehabt für nächstes Jahr. Mal schauen, wie die Situation so ist. Aber klar, ich denke, ihr habt offensiv das rausgeholt, was rauszuholen war. Ich denke, das, also, es war schon stark und ja, gerade euer Lauspiel ist natürlich das, was euch da dann zusätzlich am Leben hält, würde ich sagen. Weil also ich bin gerade so ein bisschen, man kann ja immer ein bisschen streiten über PFF-Grades, aber tatsächlich sind die Patriots offensiv die Nummer 2 und overall auch die Nummer 2 nach PFF-Grades. Das ist schon stark, und Nummer 5 Defense. Das sind einfach Zahlen, die kann man nicht wegdiskutieren. Und das dazu. Ich glaube, bevor wir jetzt in die Diskussionsrunde gehen, aber also ich weiß nicht, ob das nachher große Diskussion auslöst, mein Take, den ich habe. Ich kann auch sein, dass das einfach ein Cold Take ist und alles gut. Wir fangen dann einfach an zum Spiel. Wir haben in Woche 1 ja das Duell zwischen den Patriots und den Dolphins gehabt. Das haben die Dolphins damals mit 17-16 tatsächlich gewonnen. Damals das Fazit war, was mich im ersten Spiel bei Mac Jones, das habe ich ja in Woche 2 dann auch gesagt, was mich da wirklich überrascht hat, ist, wie knallhart der Bursche da schon stehen geblieben ist. Also wie er dem Druck, weil er dem Druck nicht ausweichen konnte, ja, wie er dem Druck einfach ins Gesicht geguckt hat und gegen den Druck geworfen hat. Und das hat ja, ich glaube, 5, 6 Big-Time-Throws gehabt, was am Ende nicht gereicht hat, aber es war schon impressive. Also es war schon stark, was er da gezeigt hat. Und ja, wir haben unsere typischen 17 Punkte gemacht. Das hat in dem Fall tatsächlich gereicht. Und jetzt kommt es am letzten Spieltag zum Rematch. Frank, was wären denn so deine Keys to Win? Was müssen die Patriots in Woche 18, machen, damit sie die Miami Dolphins schlagen können?
Ja, also mehr oder weniger das, was wir schon angesprochen haben. Die Uhr kontrollieren. Die Uhr kontrolliert man mit einem guten Run-Game. Das heißt, früh starten mit einem Scoring-Drive, nicht zu weit zurückfallen, am besten in Führung gehen und diese Führung nicht wieder hergeben. Also darin sind die Patriots ja eigentlich sehr, sehr gut. Wenn sie 7-0, 10-0 in Führung gehen und dann diese Führung zu verteidigen, die geben wir selten her. Also unsere Niederlagen, wenn sie entstanden sind, war eigentlich, dass wir den Rückstand hinterherlaufen mussten. Was auch wieder typisch ist, was macht man, wenn man in Rückstand gerät? Man setzt mehr auf das Passspiel, ist gezwungener, tiefere, weitere Würfe zu nehmen, um Raumgewinn zu erzwingen, und hat nicht diese Gelassenheit, wenn man in der eigenen O-Line-Stärke und dem Run-Gain ruht. Und das ist der absolute Key to Win. Die Frage ist, wenn ich mir das so angeguckt habe, wer hat wo den Vorteil? Und da, sag ich mal, schwächelt euer Run-Game ein wenig. Da wird uns der Edge gegeben. Dann schwächelt euer Passspiel noch weniger, aber immer noch, auch dort sollen die Patriots den Edge haben. Gegenüber eurem unserem Passspiel habt ihr wiederum den Edge in der Einschätzung. Das heißt, unser Key to Win ist, wie ich sagte, mit unserem Run Game, wenn wir das durchsetzen können, und mal alle Unkenrufe, Miami, Winter, Besuche weglassen, dann müssten wir darüber gewinnen können.
Okay, ja, das ist ja schon mal etwas. Micho, wie schätzt du das ein und wären deine Keys zu gewinnen für die Dolphins gegen die Patriots, um das Spiel, das letzte Saisonspiel, doch noch positiv zu gestalten und die Patriots zu sweepen?
Also, ich habe ja bisher immer gesagt in der Saison, ich gewinne gerne, aber ein Sieg ist für mich nicht so wichtig. Wichtiger ist für mich, Tua zu evaluieren. Ich sage, Tua ist evaluiert, jetzt kann es tatsächlich ums Gewinnen gehen. Da, ganz klar, Frank hat es eigentlich auch schon gesagt, ist tatsächlich, wir müssen die Patriots dazu zwingen, das Spiel gewinnen zu müssen, und zwar mit Hilfe von Mac Jones. Sie dürfen das Spiel nicht kontrollieren, wir müssen die Kontrolle über das Spiel behalten. Das heißt, ja klar, entweder früh in Führung gehen oder aber sehr, sehr lange Drives hinlegen, dementsprechend, um die Defense auch müde zu spielen. Das können wir auch mit unserem Kurzpassspiel dementsprechend dann machen. Dann dementsprechend den Druck auf Mac Jones erhöhen, weil dann kommen auch dementsprechend die Fehler. Mac Jones ist auch keiner, der jetzt das Spiel an sich reißt und das Spiel gewinnt. Frank hat es gerade eben sehr schön beschrieben, nämlich, dass er tatsächlich eigentlich eher ein Veteran Game Manager ist und da in der Beziehung auch besser spielt, als auch ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube zwar, dass das auch schon das Ceiling von Mac Jones ist, nichtsdestotrotz muss man ihn die Gelegenheit dazu bringen, dass er mehr machen muss. Und das ist eigentlich der Key to Win. Wir müssen sie dazu bringen, mehr zu machen. Und wir dürfen nicht hingehen, weil darauf wird es ankommen, dass Tua mehr machen muss, weil dann schlägt die Defense der Patriots wiederum zu. Das heißt, ich glaube, dass in beiden Seiten die Defense zwar das Spiel gewinnen wird, dass es aber darauf ankommt, wer den gegnerischen Quarterback eher dazu in die Bedrohung bringt, dass er mehr machen muss, als einfach nur zu verwalten. Und das dürfen, müssen halt wir sein und nicht die Patriots.
Okay, na, das ist ja schon mal ein schöner Einstieg. Micho, möchtest du Fragen stellen an Frank? Also zu den Patriots, wenn wir dann jetzt einfach in die Q&A-Session kommen. Also beziehungsweise ich kann natürlich meine Keys to Win decken sich eigentlich mit denen von Micho. Also wir müssen das Spiel in die Hände von Mac Jones geben und die Patriots nicht davonlaufen lassen. Weil das, wenn die Patriots dann halt die Scores vorher, dann dominieren sie das Spiel. Dann haben sie auch die Waffen, um das Spiel zu dominieren, genauso wie Frank gesagt hat. Das darf uns aber nicht passieren. Wenn das passiert, wenn wir nach im ersten Quarter halt mit einem Two-Score-Game zurückliegen, dann ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber wenn wir es von vorne gestalten, dann denke ich schon, dass da was möglich ist. So, das wollte ich noch gesagt haben, Micha, und jetzt darfst du natürlich gerne Fragen stellen.
Ja, ich habe natürlich mehrere Fragen. Es ist, wahrscheinlich wird Frank auch mehrere auf einmal beantworten. Deswegen fange ich mal mit der für viele Leute unangenehmsten Frage an. Und ich höre Tobi jetzt schon im Hintergrund aufschreien quasi. Frank, ihr habt Erfahrung. Würdet ihr mit Brian Flores, zurücknehmen?
Jetzt unabhängig davon, ob man im Moment dort auf der Stelle Bedarf hat oder nicht, sondern
Also grundsätzlich generell. Also es geht um die Fähigkeiten eines Brian Flores. Sei es, dass er irgendwo als Assistant Coach gebraucht wird oder als Coordinator, von seinen Fähigkeiten her, glaubt ihr, dass er dem Patriot was geben könnte, was sie im Moment zum Beispiel nicht haben, könnten sie Brian Flores tatsächlich gebrauchen? Zum Beispiel, hört sich jetzt blöd an, zum Beispiel, wenn Bill Belichick aufhören würde. Nur mal so gedacht. Oder wenn Josh McDaniels gehen würde. Oder wie auch immer. Wenn es irgendwo einen Posten gäbe, würdet ihr Brian Flores zurücknehmen? Und wenn ja, für welchen Posten?
Also generell würde ich das nicht ausschließen, dass wir ihn zurücknehmen würden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass er mir bei den Patriots gar nicht so aufgefallen ist als Coach. Aber dass aus der Ecke der Patriots so gesehen nur positiv über ihn gesprochen wird. Ich würde ihn nicht als Head Coach sehen bei uns. Da weiß ich nicht, ob er diesen Patriots Way und vor allem den Patriots Tree vielleicht schon genug hochgeklettert wäre, als dass er dort als Head Coach dazukommen würde. Wenn Bill Belichick aufhören würde, was ich hier an dieser Stelle ausschließe, gibt es für mich zwei Kandidaten, die das übernehmen könnten. Zum einen natürlich Josh McDaniels, da er jetzt so lange in dieser Funktion des OC schon war und eben in allem richtig eingebunden ist. Ich glaube aber persönlich auch da nicht dran. Sondern ich würde den Family Tree sehen und dann eher Steven Belichick sehen als zukünftigen Head Coach der Patriots. Und da reden wir eher von in 5 bis 7 Jahren und nicht nächste Saison, weil er einfach noch nicht so weit ist.
Okay, dann gibt es natürlich tatsächlich eine Frage, die jetzt auf die Miami Dolphins abzielt. Und ich habe Rico jetzt quasi gerade eben schon in einem privaten Chat schon mal geschickt, welche Antwort ich persönlich auf diese Frage geben würde. Rico guckt wahrscheinlich gerade hektisch nach.
Das stimmt.
Meine Frage wäre, Frank, worin siehst du denn den entscheidenden Unterschied in der letzten Saison zwischen den Dolphins und den Patriots? Was ist der entscheidende Unterschied gewesen, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, eure Saison ist erfolgreich und bei uns weniger erfolgreich? Woran lag's?
Also die letzte Saison ist diese Saison, nicht letzte Saison.
Ja, Entschuldigung. Ja, ich sehe die Saison quasi.
Ja, alles gut. Ich will nur nachfragen, weil wir dann von völlig unterschiedlichen Sachen sprechen. Yeah. Ich habe das ja in Woche 1 schon gesagt und das hat dann jetzt nichts mit Dissen oder sonst wie zu tun, sondern von meinem Gefühl her steht ihr an einer ganz anderen Stelle. Im Kaderaufbau. Ihr wart schon mal weiter und habt dann mehr oder weniger auch einen Rückschritt gemacht. Auch weil so gesehen auf der Quarterback-Position ihr euch mehr Probleme gemacht habt als nötig. Also ich habe zum Beispiel auch diesen Trade-Talk nicht verstanden. Wenn man sich für Tua entschieden hat, dann hätte man stärker hinter ihm stehen müssen. Und das ist, glaube ich, die größte Schwäche oder der größte Unterschied. Die Patriots strahlen einfach diese Ruhe aus, in der sich auch Mac Jones entwickeln konnte. Also ich weiß, dass egal, was Mac Jones gemacht hätte, niemals durch die Presse irgendwie gegangen wäre, dass Mac Jones ein Fehlgriff wäre oder sonst was, sondern man hätte ihn erst aufs Feld geschickt, wenn er tatsächlich soweit ist. Und das war, wir haben ja die Saison immer noch mit Cam Newton versucht zu starten, damit man ihm eben diese Ruhe gibt. Und er hat sich im Camp an Cam vorbeigekämpft. Und hat sich diesen Spot verdient. Und ein Patriots-Umfeld hätte niemals ihn starten lassen, wenn sie nicht davon überzeugt gewesen wären, dass er dem Druck standhalten kann. Und das ist, glaube ich, einer der Riesenunterschiede. Ich würde sagen, die Führungsspieler auch drumherum, ich sag mal, einen Devin McCourty in der Defense, einen Matthew Slater, der ja überall in den höchsten Tönen gelobt wird, der O-Line-Ruhm mit Andrews, der vorher verlängert hat und bessere Angebote woanders hatte, ist in der Spitze und in der Breite das Team besser und kompakter aufgestellt, als ich es bei den Dolphins sehe. Da sind einfach zu viele Baustellen, als dass man diesen langfristigen Erfolg hat, sondern es ist immer nur diese phasenweise. Man kann sich in eine Art ja, rausspielen, hört sich doof an, aber wie gesagt, diese 7 Siege am Stück haben mich gefreut, wo ich dachte, boah, das wird ja hier nochmal spannend zum Ende. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sind es auch eher Gegner aus der zweiten Reihe gewesen. Und haben darüber hinweg getäuscht. Also so schlecht, wie es am Anfang gemacht wurde, war es nicht. Und so gut, wie es am Ende gejubelt wurde, war es auch nicht. Und für die nächste Saison ist aus meiner Sicht einfach noch zu viele Baustellen, als dass man sagen kann, wir haben einen 2-, 3-, 4 Jahresplan und da wollen wir dann um den Titel mitspielen oder um den ständigen Playoff-Einzug. Da ist zum Beispiel, die Bills sind da gerade besser aufgestellt, um nur bei uns in der Division zu bleiben. Und das sehe ich so ein bisschen die größte Problematik.
Rico, hast du meine Antwort auf die Frage gefunden?
Ja, ich hab ja mein Handy hier liegen. Ich hatte es dann umgedreht, damit ich das auch lesen konnte. Ich war die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen, ob Frank genau das umschreibt, was du geschrieben hast. So kam es mir ein wenig vor.
Es geht zumindest mit in die richtige Richtung. Es ist nicht alles. Also ich sag, der größte Unterschied war in dieser Saison nicht das Spielermaterial, sondern das Coaching. Ganz klar. Und zum Coaching gehört für mich mehr als nur, ich sag jetzt mal, das Verbessern von Spielern, was bei uns tatsächlich nicht gut ist, als das Callen und Designen von Plays, was bei uns miserabel ist. Und dazu, und da gebe ich Frank halt eben recht, gehört auch das ganze Management drumherum. Und da haben wir halt auch keine gute Figur gemacht. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob Tua jetzt der Franchise-Quarterback doch sein könnte oder geworden wäre oder was auch immer. Und kann auch gern auf unsere O-Line schimpfen. Das mag auch alles richtig sein. Ich glaube, dass Tua tatsächlich nicht der Franchise-Quarterback ist. Das, glaube ich, hat man nach dieser Saison abschließend sehen können. Jetzt sieht es ja so aus, und viele behaupten das ja, dass Mac Jones der Franchise-Quarterback wird. Und jetzt kommt meine ganz gefährliche These. Das ist, ja, Tua ist nicht gut. Mac Jones ist aber, glaube ich, insgesamt gesehen nicht besser und ist nach dieser Saison schon an seinem Ceiling angelangt, Frank. Was glaubst du?
Puh. Ja, wenn ich das voraussagen könnte, ne? Da ich auf dem Mac Jones Hype Train war, wie gesagt, Oktober, November, glaube ich, dass es mehr oder weniger für ihn kein Limit gibt. Es gibt ja diesen mega Brady-Vergleich. Und auch dort, Brady war in den ersten Jahren seiner Karriere, und damit meine ich die, wo er auch gestartet ist und auch Super Bowls gewonnen hat, nicht der Spieler, der er heute ist. Den hat er sich in 20 Jahren hart erarbeitet. Aber Mac Jones ist in seiner ersten Saison, wo er startet, besser als Brady in seiner ersten Saison, als er gestartet ist. Und das meine ich halt mit Kader insgesamt. Man braucht auch gerade nicht mehr von Mac Jones. Also er muss nur dieser Spielverwalter sein, der gegebenenfalls an vielen Stellen mit Stutzrädern übers Feld fährt, weil wir eine sehr starke Defense haben, beziehungsweise auf jeden Fall eine starke Front Seven. Unser Backfield ist auch okay, also ist auch gut in der Spitze, aber in der Breite aus meiner Sicht nicht gut genug. Da müssen wir nachbessern unbedingt. Wir haben ihm aber, also wir haben das die perfekte Offense für einen Quarterback, für einen limitierten Quarterback, der das Spiel erst noch auf NFL-Niveau lernen muss, kreiert. Das heißt, eine starke O-Line, ein flexibles Run-Game, auf das er bauen kann, mit den zwei Tight Ends, immer die Möglichkeit, kurze Pässe zu spielen, mit einem Catching-Back in der Regel auf dem Feld, der ihm den Ball abnehmen kann, und dann dazu mit unserer Schwachstelle in der Offense, den Wide Receivers, die aber immer noch solide genug sind, um ausreichend Bälle fangen zu können, damit er gut aussehen kann in vielen Situationen. Und mehr braucht es dann nicht. Da kann ein Trevor Lawrence Jahrhundert- oder Jahrzehnt-Talent oder bestes Talent seit, wie heißt er von Colts? Name ist gerade weg.
Andrew Luck.
Sein. Man sieht, wenn er in einer shitty Franchise einfach nur auf die Fresse kriegt, dann kann er sein Spiel nicht aufziehen, wie am College, wo er in einem Top-Programm war, wo er seine Ruhe hatte. Und das kann so eine Karriere entscheidend beeinflussen, weil es das Selbstbewusstsein kostet und er den nächsten Step nicht machen kann. Inwieweit in Mac Jones ausreichend Talent steckt, um sich auf Elite-QB-Level hochzupushen, das kann nur die Zeit zeigen. Ich glaube, er hat alle Ansätze und er hat vor allem mein Umfeld bei den Patriots, wo es, ich will nicht übertreiben, weil das ist echt eine Bürde, wenn man sagt, Brady-mäßig abgehen kann. Und damit meine ich die ersten 10 Jahre, nicht das, was aus ihm geworden ist, nicht den GOAT, sondern dieser Game Manager, der immer sicherer wurde, der gelernt hat und bessere Entscheidungen getroffen hat. Und wenn er das so macht, dann wird er aus diesem Jahrgang auf jeden Fall der beste QB sein, der hervorgegangen ist. Und da ist eigentlich Trevor Lawrence vom Talent her ihm haushoch überlegen. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und glaube nicht, dass es sein Ceiling ist.
Okay, dann kommen wir zur... Ja, ich habe 2 Fragen noch. Fangen wir mit der einfachen Frage im Prinzip an. Wie hoch schätzt du den Anteil eurer Defense am Erfolg dieser Saison?
Also um es mathematisch zu beantworten, 63%. Einfach nur als Zahl.
Das ist okay, das ist eine Antwort, die ich durchaus akzeptiere. Die Frage ist, wie du auf die Zahl kommst. Welche Berechnung steckt bei dir dahinter?
Das ist Yards pro Offense Drop. Nein, das ist einfach nur grob geschätzt. Also, unsere Offense habe ich ja gerade ein bisschen beschrieben, wie sie ist. Eine grundsolide O-Line. Also sagen wir mal Top 5 O-Line der Liga, die auch wirklich für Runs die Lücken reißen kann. Wir haben zusätzlich mit Jakob Johnson häufig den Fullback dazu. Wir stellen ganz häufig einen zusätzlichen Liner auf, der tatsächlich sogar ein Liner ist, also mit Onwenu oder ähnlichem, und nicht der Tight End. Wir haben zusätzlich zwei Tight Ends, die wir aufstellen können, die bestialisch blocken können. Beziehungsweise alle unsere Tight Ends können gut blocken. Das sind alles Sachen, die unheimlich wichtig sind in der Offense, um Ruhe reinzukriegen. Weil die wenigsten damit umgehen können. Und wenn es dann so flexibel ist mit den Tight Ends, mit dem Run-Game, dann kann sich eine Defense sehr schlecht darauf einstellen. Und das haben wir diese Saison gesehen, dass viele daran gescheitert sind. Auch bei, ich sag mal, wir haben gegen die Bucks knapp verloren, wir haben gegen die Cowboys knapp verloren. Das waren alles, ich sag mal, ein Spielzug Spiele, die man hätte auch gewinnen können. Da waren wir nicht abgeschlagen, das war sehr, sehr früh in der Saison. Das heißt, durch die Aufstellung in der Offense sind die Chancen auf den Erfolg groß. Trotzdem überwiegt die Defense, weil sie extremen Druck ausüben können und somit auch immer mal wieder für den Ballgewinn sorgen, damit wir mit der Offense wieder solide aufs Feld können. Deswegen schätze ich, also ich habe jetzt 90% über die Offense gesprochen und finde, dass die Defense den höheren Erfolg hat, was zwar paradox klingt, aber genau so ist. Also wir überperformen in der Secondary mit vielen Turnovers, also dass JC Jackson so durch die Decke geht, hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Ja, wie gesagt, unsere Front Seven ist bestialisch. Ne? Also egal, ob man vorne Godshaw oder dann unseren Rookie Barmore nimmt, dass die den Druck aufbauen können, den muss die O-Line ja teilweise mit 2-3 Leuten halten. Und das macht natürlich Lücken für einen Matthew Judon, für einen Hightower, für einen Bentley, die damit so viel Druck aufbauen können, dass es für den gegnerischen Quarterback sehr, sehr schwer ist, sein Spiel aufzuziehen. Und deswegen ist es, also ist von dem Aufbau die Übermacht ganz leicht bei der Defense. Und so habe ich einfach gewürfelt auf 63.
Okay, ja, ich kann die Formel vollkommen nachvollziehen. So, jetzt wirklich meine letzte Frage. Glaubst du tatsächlich, dass ihr gerüstet seid, also ich halte im Moment, Stand jetzt, tatsächlich die Buffalo Bills für das stärkste Team in unserer Division. Haltet ihr euch so gerüstet, dass ihr innerhalb der nächsten 2 Jahre die Spitze einnehmen könnt?
Ja, sagen wir so, Ich möchte diese Saison nicht, also ich glaube nicht, dass wir dieser Number One Seed sind, klar alles überragt. So wie es vielleicht, ich sag mal, vor 5, 6 Jahren, und jetzt will ich kein schlechtes Jahr davon gerade erwischt haben, wo wir in der ersten Runde rausgeflogen sind oder so, da sind wir nicht und alles ist Bonus mit einem Rookie Quarterback. Von daher, das Erreichen der Playoffs ist ein Erfolg und alles, was danach kommt, ist, wie gesagt, kompletter Bonus. Ich persönlich glaube nicht, dass die Bills diese Vormachtstellung noch haben. Das haben sie in ihrem Heimspiel schon gezeigt, wo sie 13-14 verloren haben. Dass sie es eben in diesen entscheidenden Phasen nicht aufs Feld bringen können. Und das macht auch, so gesehen, unsere Niederlage jetzt nicht weg oder wett. Die 33-21, also vorletzte Woche, so ein Spiel ist mal drin und das war ein Rookie-Game von Mac Jones. Da waren zu viele Fehler, aber da war es genau so, dass es auf ihn ankam und er konnte dem Druck noch nicht standhalten. Mit einem Jahr Erfahrung glaube ich, kann er das. Und dann sind die Bills nicht unerreichbar. Das ist ein Duell, wo die Tagesform in der Regel entscheiden wird über die nächsten 2-3 Jahre. Immer vorausgesetzt, bei den Bills geht's so weiter und die haben keine namhaften Abgänge, die sie halt dementsprechend nicht ersetzen können. Oder Verletzungsprobleme oder ähnliches. Ne? Das ist jetzt mal außen vor. Aber ansonsten, wenn ich mich in der AFC umgucke, auch in diesem Jahr, der Playoff-Run, man kann gegen jedes Team ausscheiden und das ist keine Schande. Aber die Titans haben ihren Number One Seed nicht überragend geholt, sondern die haben auch überdurchschnittlich viele Niederlagen eingesteckt, auch gegen uns. Das heißt, glaube ich, dass sie uns in einem Playoff-Spiel dominieren würden? Nein. Die Kansas City Chiefs an 2 haben von ihrer Klasse extrem eingebüßt, wie ich finde. Sie sind von den Bucks letztes Jahr im Super Bowl dekodiert worden und können sich nicht also anpassen, adjusten, dass sie was anders machen, sondern es kommt immer auf irgendwelche Magic-Würfe von Mahomes an. Ansonsten ist da nichts aus meiner Sicht. Sprich, an einem Abend in den Playoffs schlagbar. Die Bengals, tolle Offensivmannschaft, aber insgesamt als Team nicht reifer als die Patriots, würde ich jetzt auch nicht unbedingt vor Angst haben. Und dann kommen schon die Bills an 4. Die, wie gesagt, Tagesform, Augenhöhe. Und das wird sich die nächsten 2-3 Jahre nicht großartig ändern, dass da andere, ich sag mal, reindrängen und an Talent alles andere überrollen, sodass sie diese AFC dominieren können. Das heißt, es kommt gar nicht unbedingt drauf an, wie viel besser sind wir in den nächsten 2 Jahren, sondern wenn alles auf dem Niveau bleibt, haben wir die Chance, wenn wir unsere, unsere Leistung konservieren können, vorne mitzuspielen. Und dann gibt's ein gutes Jahr mit wenig Verletzten, dann ist man vorne dabei und dann gibt's mal ein schlechtes, dann geht's nicht in die Playoffs oder in der ersten Runde raus und das ist dann auch okay. Das wäre so meine Einschätzung für die nächsten Jahre.
Rico, habe ich dir noch irgendwelche Fragen übergelassen?
Ja, aber ich würde tatsächlich gerade mal in die Diskussion um die Playoffs und die Gegner der Patriots ein bisschen einsteigen, weil eben die Chiefs sind nicht dekodiert. Die Chiefs sind nicht gut angefangen die Saison und haben daraus gelernt. Und das ist das, was die Chiefs meiner Meinung nach, sie haben zwar gegen die Bengals verloren, aber das war für mich lag nicht an den Spielern, sondern das lag einfach am Coaching diesmal. Und was Mahomes gelernt, Mahomes nimmt auch mal den einfachen Ball inzwischen. Ja, der geht nicht nur immer tief und nur Magic-Würfe. Nee, er nimmt auch die billigen Würfe mal auf Clyde Edwards-Hilaire und so weiter und so fort. Also dementsprechend, da würde ich widersprechen. Und ich glaube, dass die Titans und die Colts für die Patriots ganz klare Neckbreaker sein können. Also gefährliche Neckbreaker als vielleicht die Bills. Einfach, weil sie dieses dominante Laufspiel haben und das,
ja, genau. Ja.
Quasi die Schwäche ist. Das hat man ja gegen die Colts gesehen, was Jonathan Taylor gemacht hat. Derrick Henry, ich habe gerade Videos gesehen. Derrick Henry wird zu 100% fit sein in den Playoffs. Dementsprechend wäre dann ja wahrscheinlich was für Runde 2. Es sei denn, die Texans machen den mega Upset. Aber also da bin ich gespannt. Also das wäre wirklich, wo ich den Vorteil doch deutlich, und bei den Chiefs würde ich ihn auch deutlich, bei den anderen Teams dann, da sehe ich die Patriots dann schon auch mit deutlichen Möglichkeiten, die Spiele zu gewinnen. Ja, die Frage, die ich eigentlich hatte, oder die Aussage, die ich habe, habt ihr eigentlich schon so ein bisschen abgekaspert. Und zwar ist es so, ich sage, würde man Mac Jones und Tua tauschen, also wäre Tua jetzt bei den Patriots vorher schon und Mac Jones wäre bei uns, bei den Dolphins, es wäre genau, wir würden gerade genau die gleichen Diskussionen führen, nur eben mit ausgetauschten Rollen. Wahrscheinlich, dass Tua für das erste Jahr schon gut spielt und Mac Jones halt so spielt, dass es nicht zu gebrauchen ist manchmal. Ich glaube, wir würden die identische Diskussion führen. Ich glaube nicht, dass nicht mal mehr, dass es unbedingt was mit den Quarterbacks zu tun hat. Ich glaube einfach, dass es das komplette Umfeld ist. Frank, du hast es sehr schön beschrieben, was die Patriots eben geschafft haben und was die Dolphins nicht geschafft haben. Und ja. Der eine oder andere findet das vielleicht kontrovers bei euch. Ich habe es vorhin schon so rausgehört. Ihr werdet da nicht so kontrovers sehen. Aber ich weiß nicht, würdet ihr dem klar widersprechen oder würdet ihm zustimmen oder wie ist da? Weiß nicht, Frank, wie würdest du dazu stehen zu dieser Aussage? Oder wie stehst du zu dieser Aussage?
Also ich weiß, worauf sie abzielt und von daher würde ich dir schon recht geben. Bei einem Tua-Mac Jones-Vergleich würde ich nicht hundertprozentig mitgehen, weil ich weiß, dass Belichick von diesen Scrambling Quarterbacks oder sonst was nicht so viel hält, sondern seinen klassischen Pocket-Passer haben will.
Tua war der beste Pocket-Passer seiner Klasse. Tua ist kein Scrambling Quarterback. Also das war ja nie, also auch bei Alabama schon nicht. Also das war ja nicht so, dass man hatte, das war mit Jalen Hurts. Jalen Hurts war dieser klassische Scrambler, Tua eben nicht. Und das war ja genau der Unterschied zwischen Tua und Jalen Hurts oder auch zwischen Jalen Hurts und Mac Jones. Aber Tua war ja schon immer der Pocket-Passer. Also Tua ist vielleicht ein bisschen athletischer als Mac Jones. Ja, da ist keine Frage, aber ein Scrambling Quarterback ist Tua, was man auch sieht, ja, wenn man
sich das anguckt. Er hin und her und hüpft und springt und von Hamburg singt.
Er hat eine unglaublich gute Pocket Presence. Also wie er dem Druck ausweicht und dadurch sieht's aus, dass, also er wird scrammet dann mehr oder weniger oft, aber das ist nicht sein Spezialgebiet. Also er Tour in einer sauberen Pocket ist gut, jetzt kann man sagen, jeder Quarterback, aber wenn Tour in der Pocket mal Zeit hätte und eine saubere Pocket hätte und nicht direkt sich in die Hosen scheißen würde, also jetzt fühlt euch da bitte nicht beleidigt von, ein bisschen salopp gesprochen, ja. Aber das ist halt, glaube ich, einfach ein großes Problem. Und Tua ist ein Pocket-Passer, Tua ist kein Scrambler. Also das ist ja auch das, was du eigentlich dann hättest rausholen müssen aus Tua, weil Drew Brees ist ja auch kein, also das ist ja eigentlich, Drew Brees ist ja eigentlich so das, was die Dolphins-Fan hoffen, was Tua wird, oder was die Tua noch nicht abgeschrieben haben. Ich formuliere es mal so, also nicht, dass ich Tua schon abgeschrieben hätte, sondern es gibt durchaus einen Weg, wie Tua nächste Saison nochmal eine Chance bekommt. Das auf jeden Fall, aber Drew Brees, das ist ja immer der Vergleich Drew Brees. Und Mac Jones ist jetzt der Vergleich halt dann Tom Brady, ja, weil Mac Jones ein bisschen mehr Zip, ein bisschen mehr Kraft im Arm hat als ein Tua, und das war ja das Gleiche wie zwischen Tom Brady quasi und auch Drew Brees. Ja, die haben beide keinen Patrick Mahomes oder Josh Allen Arm, aber Tom Brady hat immer noch einen besseren Arm, was den Zip oder auch was die Power angeht, als einen Drew Brees. So würde ich, wenn ich das jetzt mal die beiden jungen Quarterbacks auf ein Hall of Fame Duell projizieren würde. So würde ich das vergleichen.
Okay. Ja, vielleicht habe ich Tua dann falsch wahrgenommen oder liegt vielleicht tatsächlich an dem mangelnden Protection, die er kriegt, dass er da häufiger gezwungen ist, da rumzuzappeln. Dann könnte man den 1:1 austauschen, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein lehrbarer QB, der zuhört und genau das umsetzt, was Bill Belichick oder der Coaching Staff auch komplett drumherum ihm sagt, ohne Star-Allüren, ohne dass er darauf aus ist, seine eigene Marke voranzubringen, seine Social Media Kanäle zu pushen oder sonst irgendwas, sondern sich 100%ig auf Football konzentriert und es in die NFL geschafft hat, kann, glaube ich, jeder Quarterback im Patriot-System erfolgreich sein. Ja. Und somit
ja, auch Tua. Das würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben, aber ja, ich denke durchaus, dass die Patriots es geschafft haben, mit weniger mehr zu erreichen. Sagen wir es mal so. Aber gut, über Tom Brady müssen wir nicht mehr reden. Der Zug ist abgefahren.
Also was der Quarterback haben muss, ist keine Angst vor dem Hit. sondern das ist auch was du nicht lernen kannst. Das hast du oder das hast du nicht. Da gibt's ja auch, ich weiß nicht, da habt ihr wahrscheinlich nicht, aber hier diese die Brady Six, die sechs Quarterbacks, die davor gewählt wurden vor ihm. Da war der Top-Pick, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ist auch egal. Der war in der Preseason auf dem Feld und wenn dann NFL-Monster auf ihn zugelaufen sind, dann hat er um alles sich Sorgen gemacht, nur nicht um den anzubringenden Pass. Sondern er wollte seine Gesundheit schützen und sich retten und war so nervös, dass er dementsprechend nicht performen konnte. Und erfolgreich in der NFL sind die Spieler, die wissen, dass es gleich fürchterlich einschlägt und trotzdem das Auge für den Receiver haben und den Ball vorher anbringen. Und wenn jeder Quarterback, der diese Fähigkeit hat, kann im Patriot-System erfolgreich sein.
Ja, das stimmt wohl. Da gehe ich damit, das stimmt schon. Michael, da würde ich die Frage auch an dich, also wie du zu dieser Aussage stehst, die ich getätigt habe. Ich würde sie aber ergänzen wollen. Und zwar ist mir das jetzt gerade im Gespräch angefallen. Braucht ein Rookie-Quarterback, der eher Pocket-Passer ist, wie es ein Mac Jones, wie es ein Tua ist, brauchen diese eher das System beziehungsweise diese Sicherheit, die Patriots zum Beispiel mit Josh McDaniels und dem Supporting-Cast, bis auf die Wide Receiver, jetzt mal ein bisschen abgesehen, Mac Jones gegeben haben, als zum Beispiel einen Passer, wie es einen Joe Burrow oder auch ein Justin Herbert ist, der auch mal on the fly mal eben so ein Ding schön aus der Hüfte schießen kann, sozusagen, oder aus dem Handgelenk die Dinger schön mit Zip anbringen kann.
Ich würde es gar nicht auf Pocket-Passer begrenzen. Ich glaube, dass jeder Quarterback, jeder Rookie-Quarterback eigentlich eine Unterstützung braucht. Und zwar auf mehreren Ebenen. Mal mehr, mal weniger. Dazu zählt natürlich zum einen die O-Line. Das ist gar keine Frage. Das halte ich tatsächlich mit eine der wichtigsten Dinge. Dazu zählen natürlich auch die Waffen wie die Receiver. Aber was auch ganz wichtig ist und was viele auch gerne mit Entwicklung bezeichnen, dazu zählt auch ein Playcalling, das die Stärken des Quarterbacks hervorhebt und die Schwächen kaschiert. Ein gutes Playcalling, ein gutes Playbook von einem guten Coaching-Staff. Das ist, glaube ich, entscheidend und das braucht man in den ersten Jahren. Und da gebe ich Frank recht. Ich weiß nicht, ob ich es beschreiben würde mit Angst oder mit Sicherheit gewinnen oder sonst irgendwas. Das Spiel in der NFL ist einfach sehr, sehr schnell. Und jeder Snap, mit jedem Snap auf dem Platz lernt ein Rookie-Quarterback. Und zumindest, wenn er die Gelegenheit bekommt zu lernen, nur wenn er um sein Leben laufen muss, wenn die Play-Calls beschissen sind, wie auch immer, oder wenn man sie so vereinfachen muss, damit er überhaupt irgendwas auf die Kette kriegt, das heißt, wenn da die Qualität fehlt, dann kann er sich auch dementsprechend nicht entwickeln. Und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt auf Tua und Flores bezogen, aber auch. Aber ich glaube grundsätzlich, dass jeder Quarterback genau das braucht. Wenn man als Quarterback einen Coach hat, als Rookie-Quarterback, der ein komplett anderes System fahren will, der komplett was anderes überhaupt will, dann glaube ich, hat man als Rookie-Quarterback gar keine Chance, sich zu entwickeln. Und da will ich ein ganz anderes Beispiel anführen, nämlich Josh Rosen. Bei den Arizona Cardinals hat er in seiner Rookie-Saison nicht schlecht gespielt, er hat schlecht gespielt, aber gemäß der Umstände, die er hat. Er hatte eine schlechte O-Line, er hatte keine schlechten Waffen. Er hatte schlechte Waffen. So, und dann hat man versucht, ihn, anstatt zu versuchen, ihm besseres Waffen, besseres Playcalling oder sowas zu geben, hat man stattdessen einen Coach geholt, der mit der Art von Josh Rosen zu spielen nichts anfangen konnte und hat Josh Rosen abgegeben. Man hat dafür einen Kyler Murray geholt. Jeder, der mir ein bisschen zugehört hat, weiß, dass ich Kyler Murray überhaupt nicht als guten Quarterback empfunden habe, gar nicht. Und ich glaube, dass Kyler Murray vom Talent her auch nicht so ein guter Quarterback ist, dass er aber die Gelegenheit hatte, in ein System zu kommen, was genau auf ihn abgestimmt war und dadurch die Gelegenheit hatte zu lernen. Und das braucht man in den ersten 2 bis 3 Seasons, eigentlich sogar in den ersten 2, würde ich sagen. Und wenn das nicht kommt, hat man den Quarterback eigentlich verbrannt. Und das schätze ich auch an den Patriots und an Belichick, weil das haben sie mit Mac Jones ganz hervorragend hinbekommen. Deutlich besser, und jetzt schlage ich wieder die Brücke zurück, als wir mit Tua, denn ich glaube, dass Tua mittlerweile washed ist. So, und das liegt tatsächlich daran, dass wir das System nicht dementsprechend einstellen konnten oder umstellen konnten, um dem Quarterback vernünftig gemäß seiner Stärken einzustellen. Nochmal, Tua ist kein schlechter Quarterback per se, vom Talentlevel her. Gar nicht. Ne? Das will ich nicht behaupten. Auch wenn ich damals vor dem Draft immer gesagt habe, ich hätte lieber Justin Herbert oder noch lieber einen anderen Quarterback, ich bin nicht von Tua überzeugt. Das mag sein, aber Tua hat sein Talent. Aber wir haben es absolut versäumt im Umgang mit Tua, sowohl was die O-Line angeht, denn die braucht Tua, als auch was das Play-Calling angeht, irgendwas draus zu machen. Das haben die Patriots mit Mac Jones, der meiner Meinung nach deutlich weniger Talent hat, deutlich geschafft. Und das ist halt eben der Unterschied. Und deswegen, wie heißt es so schön, ich hab das mal im Bereich, sowohl im Bereich Fußball als auch im Bereich Handball mal gehört, es gibt mehr talentierte Spieler, die es aufgrund der Umstände nicht schaffen, als mittelmäßig talentierte, die es aufgrund harter Arbeit oder sonst irgendwas doch schaffen. Und genau dasselbe ist es da bei Quarterbacks und die ersten Saisons sind halt entscheidend. Und da muss man, deswegen würde ich das nicht auf Pocket-Passer begrenzen, sondern jeder Rookie-Quarterback braucht das. So, lange Rede, ich hoffe, niemand hat die Frage vergessen, die du gestellt hattest, Rico.
Es ist ja alles gut, du hast sie quasi beantwortet. Gut, das war's nur von meiner Seite. Frank, hast du Fragen an uns? Dann darfst du sie gerne stellen.
Nein, nicht direkt Fragen, sondern ich könnte da nochmal einzahlen und da geht es gar nicht so sehr um Pocket Passer, sondern das wäre halt, also für einen Pocket Passer ist das Patriot-System halt gemacht, ne? Deswegen, da können die dann Erfolg haben. Es ist nicht so, dass ich jeden Running Quarterback doof finde. Das Problem ist halt, dass die Gefahr, dass er mit zwei, drei kräftigen Hits seine Karriere verspielt hat, um ein Vielfaches größer ist, wenn es auf ihn ankommt. Josh Allen macht das in Teilen sehr, sehr gut, dass er aus der Pocket rausgeht und das ist jetzt kein Running Quarterback, aber er macht damit ordentlich Yards. Selbst ein Tom Brady läuft mittlerweile das ein oder andere Mal sehr erfolgreich und weit, wo ich mir jedes Mal wieder an den Kopf fasse. Aber à la RG3 ist es halt so, dass diese Quarterbacks halt in der Regel eine kürzere Halbwertszeit haben. Ein Jackson bei den Ravens wird keine 15 Jahre mit diesem Spielstil in der Liga bleiben. Vor allem, weil sie auch Verteidigungslinien darauf einstellen können. Und da werden in 2-3 Jahren die Hits kommen, die auch bleiben. Also ich sag jetzt mal, wo die Verletzung dann eine Beeinträchtigung mit sich bringt und dann frühzeitig das Karriereende haben. Ohne dass ich ihnen das jetzt wünsche oder voraussage, aber die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches höher als bei einem klassischen Pocket Passer. Und um zu meiner These zu kommen, die Dolphins haben halt in diesem Jahr den sexy Pick in Runde 1 an 6 genommen mit Jalen Waddle. Das sieht immer toll aus, wenn man einen von diesen hochkarätigen Wide Receivern draftet. Aus meiner Sicht ist es Verbrennen des Quarterbacks. Weil wer die Pille fängt, ist am Ende scheißegal. Er muss erst die Zeit gehabt haben, um sie überhaupt anbringen zu können. Und da haben aus meiner Sicht die Finns, und das wäre vielleicht also die These, die ich in den Raum will, eine Chance verpasst, also das Team inside out aufzubauen. O-Line, Running Back, Tight End und zum Schluss die Receiver. Und sie haben gedacht, wir machen hier ein bisschen Show and Turf und nehmen gleich Jalen Waddle. Wie seht ihr denn das im Nachgang? Ohne dass man jetzt sportlich sagt, Jalen Waddle war doof oder der hat nicht das gebracht und sonst wieder völlig unabhängig davon, sondern vom Aufbau der Franchise. Hättet ihr euch das im Nachhinein auch anders gewünscht? Vielleicht um eben einem Tua auch die Chance zu geben?
Ich hätte fast gesagt, no fucking way. Also es war, und das beste Beispiel sind die Bengals. Ja, dass die Entscheidung die richtige war. Die Offense funktioniert ohne Waddle deutlich schlechter. Waddle als Rookie, als Wide Receiver Rookie trägt diese Offense und dementsprechend hat er den Impact, den ein Sewell oder ein Rashawn Slater, ich habe ja gesagt, für mich sind die auf einer Wellenlänge, wenn nicht sogar Slater ein bisschen die Nasenspitze vorne. Auch wenn die beiden stark spielen, hätten sie aber nicht diesen Einfluss gehabt, wie ein wie ein Jalen Waddle. Und wenn ich mir jetzt, ich fahre momentan wieder zur Arbeit, also ich war jetzt die letzten beiden Tage in der Arbeit, habe dann immer nur eine Stunde ist das, im S-Bahn und zu Fuß noch, ein bisschen Zeit nachzudenken, habe dann so überlegt, okay, es steht ja im Raum, dass die Dolphins wieder für Deshaun Watson traden. Und dann habe ich mir so überlegt, was Deshaun Watson damals alles mit Will Fuller gemacht hat. Und Jalen Waddle ist halt besser als Will Fuller. Und dachte mir so, krass, das könnte das sein. Ja, und das ist nicht, was die Offensive Tackle selbst nicht, Larry Mutanze, der konnte dir, hätte das nicht geben können, nicht auf diesem Niveau. Dementsprechend ist Elite Wide Receiver immer über einen Elite Tackle. Immer. Also, es sei denn, und das ist jetzt was ich sage, die Dolphins müssen jetzt in der Offseason, das hatte ich, kommt auf Leadblogger jetzt auch eine Frage, könnt ihr euch alle da schon mal drauf einstellen, im 135, also immer fünf Fragen, die von drei Autoren beantwortet oder drei von drei lustigen Schreibermenschen beantwortet werden. Und eine ist halt, wie machen die Dolphins weiter? Und wenn die Dolphins zwei Tackle in der Offseason signen, dann ist die O-Line mehr oder weniger gefixt, ja, und das funktioniert schon, aber im Draft
war es nicht. Wo sollen die denn herkommen?
Wieso? Free Agency?
Ja, aber also gute Tackle kosten Schweinegeld.
Ja, Dolphins sind Nummer 1 in Cap Space. Die Dolphins haben 75 Millionen Cap Space und können nochmal irgendwie fast 10 Millionen durch die Entlassung von Jesse Davis, was passieren wird, Eric Rowe, glaube ich, und Alan Hearns, Michos Lieblingsspieler, können die da nochmal freimachen. Tariq ist ja schon, ist Armstead, wird Free Agent, der ist Anfang 30. Wenn ich mir den Kollegen Trent Williams angucke, bei den 49ers, signe ich auch zwei Tackle für zusammen 35 Millionen. Habe ich keinen Schmerz mehr mit. Weil wir haben gesehen, was diese, und wenn das ist nämlich, dann hole ich jetzt aus, um einfach das Bild jetzt komplett zu malen. Wenn ich diesen Weg gehe, ich bezahle zwei Tackle. Ich glaube, es ist Tariq oder auf jeden Fall Mr. Armstead aus New Orleans. Dem gebe ich 20, dann gebe ich mir an der Tackle noch 15 Millionen. Ich drafte in der ersten Runde Chris Olave von Ohio State als Wide Receiver. Oder wenn er bis zu uns durchfährt, Tyler Linderbaum, Center von Iowa. Und dann, das ist, also Tyler Linderbaum ist der einzige Spieler, für den ich da was aufgeben würde. Aber ansonsten draftest du wieder einen Wide Receiver. Einfach dann hast du Jalen Waddle, Chris Olave, du hast eventuell Mike Gesicki, muss man schauen. Du hast Devante Parker, auch wenn er wieder ein paar Spiele aussetzt. Ja, du hast dahinter auch noch Spieler, die dann einspringen können. Und dementsprechend war das mit Jalen Waddle für mich kein Fehler. Und was man aussagen muss, das muss ich noch, und dann, Micho, gebe ich das Wort weiter an dich. Die Dolphins haben Austin Jackson, Robert Hunt, Solomon Kindley und via Trade Liam Eichenberg gedraftet und Michael Dieter. Michael Dieter, kann man sagen, ist irgendwo Mittelfeld von den Center. Also der macht das Ding jetzt nicht ultimativ schlecht. Austin Jackson, Totalausfall. Liam Eichenberg, Rookie, muss man mal sehen. Vielleicht zurück auf Guard, vielleicht wird das was. Schauen wir mal. Oder auf Right Tackle, was ich dann auch nicht glaube. Würde ich noch nicht abschließend bewerten, aber war die Rookie-Song auch nichts, wo ich sage, geil, das ist, und dafür haben wir abgetradet. Solomon Kindley ist ein Viertrunden-Pick, darf man gar nicht viel von erwarten, ist aber, hat auch keinen Schritt nach vorne gemacht nach der Entwicklung. Einzig Robert Hunt ist da wirklich der Spieler, der heraussticht und der auch in der Zukunft Guard bei den Dolphins spielen wird. Es ist aber ein Guard in Runde 2. Diese Evaluierung von Offensive Linern ist bei den Dolphins grottenschlecht. Und dementsprechend vertraue ich da nicht, vertraue ich denen nichts, gar nicht mehr an irgendeinen O-Liner zu draften, weil ich nicht weiß, wen sie draften würden. Das wäre dann wahrscheinlich genauso ein Pick, wie die LA Las Vegas Raiders gemacht haben, hier mit ich weiß nicht wem. Ja, Micho wird es vielleicht gleich sagen können. Aber das so mein Insgesamt-Take dazu, also wenn ich auf die Ausgangsfrage zurückkomme, es war vollkommen richtig, da Jalen Waddle zu draften. Über die Trades kann man, das ist wieder was ganz anderes, aber an der Stelle war es richtig, Jalen Waddle zu draften. Winnebauth Replacement deutlich höher als das, was uns ein Tackle gegeben hätte. Micho.
Ja gut, es ist ja allgemein bekannt, dass ich immer sage, von wegen O-Line, O-Line, O-Line. Trotz allem muss man sagen, Jalen Waddle war oder ist an der Stelle schon die richtige Wahl gewesen. Einfach, man, klar, können wir jetzt im Nachhinein sagen, oh, hätten wir was anders gemacht oder so, aber ich sehe tatsächlich, und da gebe ich Rico ausnahmsweise recht, keinen Spieler, der in der Form einen Impact gehabt hätte wie Jalen Waddle. Jalen Waddle hat auch die Fähigkeit, die Franchise auf Jahre hinaus zu prägen weiterhin. Und da geht es gar nicht um sexy oder sowas. Er war im Prinzip zu dem Zeitpunkt, und das muss man ja immer sagen, das fehlende Puzzlestück, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Wir hatten Will Fuller schon geholt und Jalen Waddle wäre das fehlende Puzzlestück gewesen für unseren Wide Receiver Room. Und wir dachten, wir wären dann wirklich gut ausgestellt. Eben, Rico hat schon aufgeführt, weil wir halt vorher auch schon so viel Kapazität oder viel in die O-Line investiert haben. Man hat halt darauf gesetzt, dass Austin Jackson einen großen Schritt nach vorne gemacht, dass ein Liam Eichenberg, obwohl er eigentlich in meinen Augen eher ein Guard ist, da zumindest einen großen Schritt macht, dass man dementsprechend mit, man hatte zu dem Zeitpunkt ja noch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Center hieß, den man sich von den Ravens geholt hatte, der dann noch nicht mal
Matt Skura.
Ja, das Practice Squad überlebt hatte. Aber man hatte halt die Hoffnung, man hat schon in die O-Line investiert und sagte ganz klar, okay, damit steht unsere O-Line. Jetzt haben wir noch mit Jalen Waddle die richtige Waffe dazu, um unser wirklich loaded Wide Receiver Core, weil wenn man sich das rein theoretisch vom Talentlevel anguckt, ist es so. Jetzt haben wir die Möglichkeit, da weiter voranzugehen. Das war der Punkt am Draft, weswegen ich, und das, obwohl ich ganz klar immer sage, O-Line ist das Wichtigste, tatsächlich auch im Nachhinein den Pick von Jalen Waddle nicht kritisiere, von der Leistungsfähigkeit oder von den Leistungen, die er gebracht hat, sogar noch ganz abgesehen, weil da ist er für mich mit in der, ja, meiner Meinung nach mit in der Diskussion für einen Offensive Rookie, zumindest in der Diskussion mit, weil er einfach, abliefert und die Offense trägt, mehr als es ein Quarterback tut bei uns.
Ja, beantwortet das so ein bisschen deine Frage, Frank?
Wie gesagt, das war ja keine richtige Frage und ich habe das ja auch nur mal in den Raum gestellt. Ich könnte jetzt sagen, Heidewitzka sehe ich hundertprozentig anders, aber darum ging es ja überhaupt nicht. Solange ihr damit zufrieden seid, ist ja alles gewonnen. Ich habe halt vielleicht geprägt durch die Art und Weise, wie die Patriots an den Rosterbau umgehen, ist es genau meine Art und Weise, wie ich das sehen will. Da würde ich einen O-Liner immer einem Wide Receiver vorziehen. Nicht unbedingt als Top-Pick in der ersten Runde. Liegt vielleicht auch daran, dass Bill Belichick noch nie Wide Receiver-mäßig was aus dem Hut gezaubert hat und schon viele Draft-Picks dort auch verbrannt ist das falsche Wort, aber Karriere beendet hat. Vielleicht, weil er es einfach nicht kann. Vielleicht bin ich dadurch so geprägt, aber aus meiner Sicht ist ein Wide Receiver immer ersetzbar und man baut ein Team Inside Out auf. Aber eure Antwort war vollkommen zufriedenstellend für mich.
Hättest du anstelle der Dolphins denn einen Tackle gedraftet? Also ich weiß nicht, also ich bin jetzt ja natürlich bei den Patriots nicht so mit drin. Aber wenn ich mir die Draft-History anschaue, dann haben die Patriots jetzt auch nicht unbedingt früh Isaiah Wynn 2018 an 23 und danach Joe Tooney, was natürlich in Runde 3 schon recht gut, ein guter Pick war.
Ja, also man muss das anders sehen. Also es geht gar nicht darum, dass man den Top-Pick da rein investiert oder sonst was. Sondern man muss immer schauen, wir, die Patriots, haben eigentlich jedes Jahr 2 bis 3 Draft-Picks, ich sag mal 2. bis 5. Runde, die wir in die O-Line investieren. Diese Spieler müssen nicht in Woche 1 performen. Die sitzen in der Regel das Rookie-Jahr auf der Bank und lernen und kommen langsam ran. Das ist ein Joe Tooney, das ist ein Shaq Mason, das ist ein undrafted Andrews, da ist Win eigentlich fast die Ausnahme, aber da sind wir auch bei Left Tackle, also sprich der Versicherung für den Quarterback, wo wir auch in der Vergangenheit schon häufiger mal höhere Draft-Picks reingesetzt haben, aber sie auch dementsprechend nie überzahlt haben und dann auch haben gehen lassen, wenn sie weg wollten. Weil für einen, der geht, steht in der Hinterhand immer schon zwei zur Verfügung, die diese Position 1:1 übernehmen können. Und das ist aus meiner Sicht der langfristige Erfolg der Patriots. Das ist die Kodierung. Und dass das ja nicht mehr Teams erkennen und dementsprechend ihr Team so aufbauen, ist für mich ein Rätsel.
Die Dolphins haben es ja versucht. Es hat halt nur nicht funktioniert.
Natürlich, dann muss man weitermachen. Dann muss man weiter 2 bis 3 Picks reinsetzen.
Ich glaube, dass die Dolphins das vielleicht auch tun. Ich finde deine Aussagen gerade super interessant, weil ich habe mir jetzt nebenbei mal die Draft-History der Patriots rausgesucht und tatsächlich gab es 2011, haben die Patriots ja Nate Solder in der ersten Runde gedraftet, Marcus Cannon in Runde 5. Danach kamen 2 Jahre, wo sie keinen O-Liner gedraftet haben, weil sie da wahrscheinlich stacked waren, 2012 und 2013. Und danach war es genau das, was du beschrieben hast. Center und Tackle ab und Guards ab Runde 3. Also Joe Tooney war, glaube ich, dann der früheste Pick 78, wo sie wirklich in die O-Line investiert haben. Dann gab es das Jahr mit Isaiah Wynn. Da haben sie wirklich nur Isaiah Wynn als Liner gedraftet. Und dann 2019 und 2020 und auch letztes Jahr war es nur William Sherman, den sie von Colorado in der O-Line gedraftet haben. Aber das ist immer genau das, was du beschrieben hast.
Makler und Venno. Letztes Jahr müssen wir auch einen Venno geholt haben. Der war ja im Rennen um Rookie of the Year.
Entschuldigung. Also letztes Jahr habt ihr Owenwu und Dustin Woodard Center geholt und dieses Jahr habt ihr William Sherman dann in der Runde 6 gedraftet. Aber genauso wie du beschrieben hast.
Aber nichtsdestotrotz haben wir die letzten Jahre ja auch immer viel Picks in die O-Line investiert. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Nur das hat, also ich glaube, bei uns liegt der Hase auch woanders begraben. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen führen werden. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen möchtest, Frank?
Ich sage jetzt mal nein, mit Blick auf die Uhr, wir sind bei knapp 2 Stunden. Das artet ja auch immer alles aus. Ich habe jetzt auch nichts mehr, ich könnte das jetzt nochmal weiterführen und sagen und wo ihr nächstes Jahr hin wollt und wie die Draft-Aussicht ist
Es gibt Leute, das fand ich deutlich unangenehmer, die einfach so mittendrin sagen, auch die Stunde ist jetzt gleich erreicht, wir brechen jetzt ab.
Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber das muss ich irgendwann noch mal anhören. Von daher denke ich, wir haben das Große alles besprochen. Wie gesagt, die Auswahl der Picks und den Aufbau der Franchise, auch in Sicht auf Head Coach und General Manager, ist es halt so, dass ich auch in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, und das ist wieder eine These, die ich dann in den Raum werfe, die Dolphins nicht um den Division-Sieg dabei sehe, sondern dass sie weiterhin im Dauer-Rebuild sind und mit dem Hintern mehr einreißen, als sie vorne mit den Händen aufbauen. Sei es eine Deshaun-Watson-Tua-Diskussion, sei es, wie gesagt, die sexy Picks über die logischen Punkt.
Aber da, okay, das ist jetzt, danach machen wir dann wirklich Schluss. Wir haben ja diese Tour-Watson-Diskussion, hast du gerade, dass die Dolphins da nicht gut aussehen, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren, sagen wir selber auch. Nicht, dass man dieses Thema anpackt. Also ich kritisiere Chris Greer gar nicht dafür, dass er da anfragt und so weiter und so fort. Es ist sein Job, es ist die NFL und wenn der Spieler nicht verknackt wird, dann spielt er halt. So ist es und so wird es immer sein. Das per se kann man scheiße finden. Chris Greer macht nur seinen Job. Jetzt ist die Frage. A, glaubst du, dass die Dolphins weiter mit Tour gehen? Aber und B, wenn die Dolphins für Deshaun Watson traden, dann haben sie ja eigentlich den besten Quarterback der Division, also von meinem Punkt jetzt aus, weil Deshaun Watson ist für mich ein Top 5 NFL Quarterback im nächsten Jahrzehnt, wenn er denn spielt, ja, logischerweise. Macht die Dolphins das, wenn sie den Rest, also ich sag mal, dann holen sie sich wirklich noch einen Armstead, weil das wäre locker drin vom Geld her, und draften noch einen Wide Receiver. Macht die Dolphins das nicht instant zu einem Playoff-Contender? Und wenn sie halt die O-Line dahingehend fixen, dass halt, dass sie jetzt nur noch nicht nur mal abgeschlagen Nummer 32, sondern ich sag mal, irgendwo zwischen 16 und 20 sind oder 16 und 22, macht sie das nicht zu einem Contender mit einem Deshaun Watson?
Aus meiner Sicht nein.
Okay.
Weil du wirst mit einer 16 bis 20 O-Line nicht den großen Erfolg. Also man muss immer sehen, wie eine Franchise langfristig aufgestellt ist. Ne? Also ich sag mal, auch ein Aaron Rodgers hat schon hinter richtig scheiß O-Lines geworfen und hatte mehr oder weniger erfolgreiche Jahre. Das liegt aber auch daran, dass ihm in der Division in großen Teilen in den Jahren die Konkurrenz gefehlt hat. Dass die anderen unten rumgedingst sind. Also und da sehe ich halt das Problem. So wie die Franchise der Bills aufgestellt ist, glaube ich, dass sie for real ist. So wie die Franchise der Patriots aussieht, und das muss ich natürlich sagen, glaube ich, dass sie for real ist. Und von daher ist es für die Fins super schwierig, daran vorbeizukommen. Und da müssen sie etwas schaffen, was sie halt besser machen als die Bills und die Patriots. Und ich werfe den Dolphins nicht vor, dass sie sich um Deshaun Watson bemühen. Ich werfe ihnen vor, dass sie Tua verbrannt haben, schon bevor er eine Chance hatte. Wenn ich einen Nummer 5-Pick investiere im letzten Jahr, dann kann es nicht sein, dass ich ihn von Anfang an so wenig supporte. Und damit meine ich noch nicht mal mit O-Line Run Game oder sonst was, dass das Team schlecht aufgestellt ist, sondern vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben ihn ja komplett aus dem Fenster gehängt. In seinem Rookie-Jahr öffentlich dran gezweifelt, kann er es überhaupt packen? Dann nehme ich keinen Quarterback an Nummer 5. Sondern dann möglichst trade ich down oder nehme irgendeinen anderen Franchise-Player auf Defense oder sonst wie, um dort zu punkten, und nehme irgendeinen Veteran Game Manager wie heißt er denn, von Titans, der bei euch war?
Tannehill,
der auch kein guter Quarterback ist, aber im richtigen System funktioniert er halt, und er ist dann ausreichend, wenn das Supporting Cast, also wenn die Defense gut ist. Und da wurde der eigentliche Fehler gemacht, aus meiner Sicht, dass man Tua überhaupt gedraftet hat, wenn man nicht von ihm überzeugt war. Und dass man nicht von ihm überzeugt ist, hat man im letzten Jahr gemerkt und auch in diesem Jahr. Er kann ja eigentlich machen, was er will. Die ganze Deshaun Watson-Diskussion verhindert es ja, dass er das Selbstbewusstsein aufbauen kann, das er braucht, um als Starting Quarterback in der NFL zu bestehen.
Okay, ja und nein. Also ich denke schon, dass Tua auch eine Mitschuld trifft. Also Tua hätte einfach besser spielen können. Jetzt mal ganz, ganz salopp. Jetzt ganz fernab von gut und böse, aber das könnte man jetzt erstmal salopp behaupten. Einen Punkt habe ich da aber tatsächlich, und das ist, geht mir so ein bisschen flöten. Die Darstellung nicht nur von Tour seitens der Franchise, auch in den Medien. Es ist ja nicht so, dass die Dolphins sich hingestellt haben und Chris Greer und Brian Flores jedes Mal irgendwas über Tour erzählt haben und wie schlecht und hier und da. Aber die Saison von Tour letztes Jahr mit dieses Jahr mit Zach Wilson, Trevor Lawrence, Justin Fields oder vergleiche, dann ist Tua nicht schlechter gewesen. Das ist ein Level, oder war Tua sogar besser. Und diese mediale, also es gibt bei den anderen, niemand schreibt darüber, dass Trevor Lawrence irgendwie nur einen Touchdown innerhalb von 5 Spielen hatte. Sondern das ist, wo ich mich frage, woher kam diese, also die kam nicht nur von der Franchise, diese Schärfe, die da reingebracht wurde. Ich weiß es nicht. Also das ist, ich finde dieses ganze Thema um Tua, also es ist nicht so ganz eindimensional. Und es ist sicherlich, der Großteil liegt natürlich bei den Dolphins und bei Tua selber. Ich möchte aber diese Berichterstattung um die Franchise da auch so ein bisschen anzweifeln. Micho, das Thema darfst du gerne auch noch mal beleuchten.
Ja, da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man dazu sagen kann. Es gibt mit Sicherheit Quarterbacks, die es mit einer schlechten O-Line auch weit bringen können. Und das ist meiner Meinung nach das, was auch ein Franchise-Quarterback oder ein Top-10-Quarterback oder Hall-of-Fame-Quarterback oder wie auch immer, was den ausmacht. Beispiel nehme ich zum Beispiel Russell Wilson, der mit einer der schlechtesten O-Lines tatsächlich den Super Bowl gewonnen hat. Und das lag dann an Russell Wilson selber. Weil in dem Moment
zeigt... Aber ihr habt gesagt, dass Tua ein Pocket-Passer ist.
Ja, das stimmt.
Und wenn Russell Wilson Pocket-Passer wäre, hätte er das nicht geschafft.
Nein, das stimmt. Das ist richtig, dass man das dementsprechende System und so weiter dafür braucht. Das ist nicht die Frage. Und da zweifle ich persönlich natürlich in einem gewissen Maße auch an Tuas Fähigkeit. Ich halte zum Beispiel auch Ryan Tannehill für jemanden, der in der Lage ist, ein schlechtes Spiel oder ein Team einfach mitzureißen. Ein Team durch seine Leistung trotzdem noch auf individuelle Leistung auf die Siegerstraße zu führen. Und da fehlt mir halt eben Tua. Und das Problem, was wir von Anfang an gehabt haben, und das muss ich ganz klar sagen, das haben wir auch, und das weiß Rico auch, das habe ich auch letzte Saison immer wieder gesagt, ist einfach, dass man tatsächlich Tua nicht hat lernen lassen in dem Zeitpunkt. Man hat Ryan Fitzpatrick dahingestellt, weil man sagte, Ryan Fitzpatrick ist zu dem Zeitpunkt halt eben noch besser. Dann muss man Tua komplett draußen lassen und sagen, das ist für Tua ein Lernjahr, Ende aus. Und nicht Tua immer so wieder reinnehmen, rausnehmen und so weiter. Und da hat man schon Tua angefangen zu verbrennen, das sehe ich richtig. Den Vorwurf mache ich nicht der kompletten Franchise, den Vorwurf mache ich Brian Flores. Es war nicht das erste Mal, dass Brian Flores sowas gemacht hat. Das hat er ja auch schon im Jahr vorher im Prinzip gemacht, dieses komische Wechselspielchen. Und deswegen würde ich es gar nicht so sehr auf die komplette Franchise ausdehnen, sondern würde es ganz klar diesmal auf das Coaching-Staff begrenzen, wo ich sage, von wegen, das Coaching-Staff muss da ersetzt werden. Ich persönlich glaube nicht, dass Tua es auf Dauer ist, sondern dass wir da einen anderen brauchen. Aber natürlich hat man damit auch einen Prozess in der Außenwahrnehmung in Gang gesetzt, der mit Sicherheit nicht förderlich war. Aber das kann nicht der entscheidende Punkt sein. Ein Spieler, gerade ein Profi, muss auch in der Lage sein, sich von so einer Berichterstattung ein bisschen frei zu machen. Wenn er das nicht kann, ist er auch nicht der Quarterback, den man braucht. Weil dann bringt er auch keine konstante Leistung. Und
ich werfe es halt der Franchise vor, wenn es eine solche Berichterstattung drumherum gibt. Denn wenn man Souveränität ausstrahlt und Zufriedenheit und seinen Quarterback schützt, dann kommen diese Diskussionen in der Presse nicht auf. Die kommen auf, wenn man nämlich daran zweifelt, genau was du gesagt hast, wenn Fitzpatrick raus, Tua rein, wieder umgedreht. Man hat ihm ja von vornherein so gesehen nur Steine in den Weg gelegt. Und da bin ich wieder bei dem, wenn ich nicht von ihm überzeugt bin, dann nehme ich ihn nicht an 5. Und da geht es auch mir nicht darum, dass ich Flores jetzt vor irgendwas schützen will, aber ich sag mal, Tannehill wurde auch mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Und dass er ein Franchise-QB sein kann, hat er vorher aus meiner Sicht schon bei den Finns bewiesen und beweist er aktuell bei den Titans. Und da war Flores noch nicht dabei. Also das werfe ich der Franchise vor, dass sie es einfach nicht schafft, sich einen QB über Jahre aufzubauen. Welche Situation gab es denn, wo man sagt, das ist unser QB über die nächsten Jahre und mit dem gehen wir den Weg und wir tun alles, um ihn zu supporten. Und nur wenn ich diesen Mindset habe, schaffe ich es, ein Team drumherum aufzubauen und diesem QB die Chance zu geben, überhaupt zu bestehen. Und da deswegen und nur deswegen sehe ich die Finns halt in den nächsten Jahren nicht als Contender.
Okay, ja. Ja.
Aber genau das ist das? Ganz kurz, genau das ist das, was ich Flores ja vorwerfen muss. Oder was ich Flores auch vorwerfe. Nämlich, dass er derjenige war, der Tennil ohne Not vom Hof gejagt hat. Dass er derjenige war, der Tour unbedingt wollte. Dass er derjenige war, der Tour mit diesem Wechselspiel dementsprechend verbrannt hat. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach Flaws. Natürlich auch Chris Greer in Absprache, also unser GM, in Absprache mit ihm. Aber bei der Hauptsache werfe ich das alles tatsächlich Flaws vor. Und da gibt's unter uns auch dementsprechend harte Diskussionen, weil andere Leute nehmen ihn da ein bisschen raus. Aber ich hänge ihn da ganz klar hin und sage ganz klar hier, Brian Flaws, da hast du absoluten Mist gebaut. Punkt. Gibt noch mehr, was ich ihm vorwerfe, aber das sind alles Dinge, die du gerade eben sagst, die unterschreibe ich zum Teil sogar, aber die werfe ich Flores vor. Und ich glaube, dass mit einem neuen Coaching-Staff viele der Probleme tatsächlich dann eventuell wahrscheinlich gelöst werden.
Ja, aber jetzt mal, also nicht, dass ich hier auf dem falschen Pferd bin, aber Flores ist doch erst das zweite Jahr bei euch, oder nicht?
Nein, das dritte. Bitte.
Der hat 2019 schon.
Ja, da hatten wir ja die Saison, wo jeder gesagt hat, dass wir 0-16 gehen, wo wir dann, ich glaube, 5 Spiele gewonnen haben. Deswegen waren wir nicht der First Pick, sondern deswegen waren wir Pick Nummer 5. Deswegen konnten wir nicht Joe Burrow, also ich habe ja vor der Saison schon gesagt, ich will eigentlich eher Joe Burrow statt Tua haben, aber weil mir klar war, dass an 1 Burrow geht und ich dachte, wir werden wahrscheinlich den First Pick haben. Weil es war nicht abzusehen, dass wir wirklich 5 Spiele gewinnen, wenn wir ehrlich sein sollen. Dann kam letzte Saison, das war halt die 50. Saison. Dann haben wir Tua gedraftet. Dann haben wir 10 Spiele gewonnen mit Ryan Fitzpatrick und Tua. Und die Saison ist die Saison.
Ja, okay. Das ist das dritte Jahr. Ich habe Flores erst das zweite Jahr bei euch, gedanklich. So dass er mit Tannehill nichts mehr zu tun hatte. Ob der jetzt schon weg war, als Flores gesigned wurde oder der Grund war, warum Tannehill gegangen ist. Weiß ich nicht, das müsstet ihr einschätzen, ne? Also, aber auch davor habt ihr ja so gesehen, nicht mit einem konstanten QB-Room geglänzt. Oder? Vergesse ich jetzt irgendwen.
7 Jahre war Tannehill unser Quarterback?
Ja, also Tannehill war ja schon, der hat ja seinen zweiten Vertrag bei uns gekriegt. Also, der hat ja schon 7 oder 8 Jahre sogar bei uns gespielt. 7. 2012 bis in einschließlich 2018. Ja, 6-7 Jahre. Also das war schon eine relativ lange Zeit. Und dann hatte er sich ja verletzt und dann kam ja Jay Cutler rein unter Gase. Und das war so ein bisschen mit das Ende. Und das war, also Tannehill war unglücklich, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, Tannehill jetzt wäre genauso wie Tour, beziehungsweise Tannehill wäre jetzt noch keine Verbesserung. Er hat bei den Titans genau das gefunden, was er braucht, und dann spielt er phänomenal, einer der besten Quarterbacks der Liga über diese 2 Jahre, die er gespielt hat, die Saison nicht ganz so gut, weil eben Henry ausgefallen ist und die Line zwischendurch auch verletzt war. Aber ja, das hat schon gepasst. Ich bin gespannt, ob oder wie da jetzt noch was geht bei den Dolphins. Ein gewisser Herr aus Michigan liebäugelt ja mit der NFL und ist ein guter Buddy von unserem Owner, dem Herrn Ross, dementsprechend. Ich bin gespannt, ob da wirklich was passiert. Wartet den Black Monday ab. Ich habe vor 4-5 Wochen schon gesagt, dass Brian Flores für mich ein Dark Horse ist auf die Entlassung. Man weiß es nicht. Ich möchte da jetzt, und bitte hängt mich für diese Aussagen nicht irgendwo auf. Es kann passieren. Ja, seid nicht geschockt. Es kann passieren. Ja, dafür sind wir nicht so weit und dafür sind wir vor allem offensiv nicht so weit, wie wir sein sollten. Keine Frage, dass man das fixen kann. Frage ist, ob Flores das kann. Und das ist ja die Frage, die ich ausstelle, die ich auch eher nicht so positiv beantworte. Aber ja, die Konstant gab es schon jetzt und ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber dann würde ich sagen, machen wir den Käse hier rund, weil sonst kann man wirklich noch von Hötgens auf Stöttgen. Und Michael, wolltest du noch tippen?
Können wir machen.
Ja gut, zum letzten Mal. Wir haben ja für nächstes Jahr, für nächste Saison haben wir uns ein bisschen ein anderes Modell überlegt, ja? Da hat der Micho sich was ausgedacht, aber das kommt dann zur neuen Saison.
Richtig, wir jetzt, großartig.
Aber jetzt, das ist der Hangover, das ist jetzt der Cliffhanger zur nächsten Saison. Also ihr müsst nur die ganze Offseason überstehen, dann werdet ihr das erfahren. Aber Frank, du als unser Gast, dir steht natürlich jetzt der Tipp, der erste Tipp frei.
Ja, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten, was ich ja die ganze Zeit gebrabbelt habe, dass wir im Dezember, Januar, beziehungsweise immer die letzten Spiele in Miami kräftig auf den Sack kriegen, gewinnen wir glasklar 35-17.
Das ist eine Ausnahme.
Ich bin mir sicher. Also ich gehe davon aus, dass wir früh in Führung gehen, dass es läuft wie ähnlich wie gegen die Jaguars letzte Woche, dass wir das Spiel kontrollieren, auch weil sportlich nicht mehr so richtig der Druck bei euch auf dem Kessel ist, und dass ihr eure typischen 17 Punkte macht, wie wir festgestellt haben, und wir dementsprechend halt viel mehr machen. Und wenn es genau anders kommt, bin ich auch nicht überrascht.
Okay, Micho.
Ja, also ich will näher an meinem Tipp zum Saisonende kommen. Außerdem Patriots in Miami, immer eine gute Wahl, auf die Fins zu tippen. Also tippe ich, dass wir gewinnen. Ich glaube, dass es kein schönes Spiel wird. Auch relativ knapp. Wir machen ausnahmsweise mal mehr Punkte als gedacht. Oder als sonst üblich. Deswegen 23-17 für uns.
Okay, jetzt hast du mir fast meinen Tipp geklaut. Die Patriots sind nach PFF tatsächlich 6,5 Punkte Favorit. Also die Favoritenrolle ist sehr, sehr klar, wenn man jetzt auch überlegt, dass die Patriots in Miami spielen, wo die Heimmannschaft hat ja immer so 3 Punkte vor. Das wäre das umgekehrt in New England wären die Patriots 12 Punkte Favorit. Und das Über und Unter liegt bei 40 Punkten. Also es wird wahrscheinlich Low-Scoring. Da könnte man von ausgehen. Es ist nicht ganz so katastrophal. Ich sehe gerade daneben die Jets gegen die Bills. Die Bills logischerweise sind 16,5 Punkte Favorit bei einem Über-Unter von 41,5 Punkten. Das ist brutal. Aber nichtsdestotrotz, 6,5 Punkte sind die Patriots Favorit. Ich tippe auf ein 20-17 für die Dolphins. Ja. Und dann hoffe ich, dass dieser Sieg nicht über Veränderungen in der Offseason hinweg tröstet und die Augen davor für, dass man sagt, oh, wir haben zweimal die Patriots geschlagen und jetzt alles gut. Nein, das darf nicht passieren. Und ich bin gespannt, welche Züge man daraus sieht. Und in der nächsten Woche werden wir alle mehr wissen, wie es weitergeht. Frank, dann sage ich an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir wieder die sehr lange Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein. Danke dafür.
Ja, wie gesagt, sehr gerne. Als letztes, es müssen ja nur die Titans, die Chiefs und die Bills verlieren und schon haben wir den Nummer 1 Seed.
Easy. Piece of cake. Piece of cake. Ja. Micho.
Ja, jetzt kommt noch was nicht Abgesprochenes. Ich würde dich jetzt gern deine Werbung loswerden lassen und die Verabschiedung und würde gern nach der Verabschiedung tatsächlich noch etwas Persönliches hinterher schieben. Inoffiziell sozusagen. Jeder, der sich nicht dafür interessiert, kann dementsprechend natürlich dann nach der Verabschiedung oder auch jetzt schon vor der Werbung abschalten. Ich wollte es nur schon mal bekannt geben. Und Rico wusste davon noch gar nichts, deswegen ist er jetzt wahrscheinlich etwas überrascht.
Ich bin tatsächlich jetzt, ich sitze hier und denke so, okay, what's gonna happen here? Wie gesagt, danke, Frank, dass du da warst. Und ja, ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf 2 verschiedenen Arten und Weisen. Einmal könnt ihr das Ganze monetär bei Patreon machen. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. 2,50 Euro, das entspricht ungefähr selbst im Jahr 2022 noch einem halben großen Cappuccino oder einem ganzen kleinen Cappuccino. Wow, neues Jahr und ich komme einfach nicht mehr mit. Ja, da findet ihr Spielberichte, vielleicht über die Offseason. Schauen wir mal, ob wir da was reinbekommen. Versprechen kann ich nichts, einfach weil wir alle auch am Arbeiten sind. So fair will ich sein. Es dient einfach nur zu unserer Unterstützung, damit wir Stück für Stück auch hier verbessern können. Ihr könnt uns natürlich auch non-monetär unterstützen, wenn ihr sagt, ihr möchtet das nicht, was vollkommen in Ordnung ist. So Leuten wie uns Geld in Rachen zu schmeißen, da wäre ich vorsichtig. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns Reviews hinterlassen. Inzwischen geht das auch bei Spotify, nicht nur bei Apple Podcasts. Also da könnt ihr uns auch eine Sternebewertung hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über viele Sterne. Wenn ihr uns wenig Sterne geben wollt, dann sagt uns doch am besten, schreibt uns an und sagt, hey, das könnt ihr verbessern und dann kriegt ihr vielleicht eine bessere Bewertung. I would love to hear it. Und ja, auf YouTube könnt ihr uns auch abonnieren und da auch die Daumen hoch, Kommentare ablassen und so weiter und so fort. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned und find's ab. Aber der Micho hat noch was.
Ja, es ist tatsächlich etwas Persönliches, was mir seit letzter Woche auch tatsächlich seit dem Gespräch mit den Titans so am Herzen liegt. Und etwas, was ich unbedingt mal loswerden sollte, was jetzt nicht Finns-spezifisch ist, sondern was generell Football in Deutschland, die Football-Community betrifft und teilweise auch manchmal Feedback, das ich bekommen habe, beziehungsweise von dem ich gehört habe. Und das betrifft den Umgang der Franchises und der Fans, auch unserer Gäste untereinander. Da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, oh, ihr seid doch Gegner, ihr könnt nicht freundlich sein, zueinander sein oder was auch immer. Und da sage ich halt eben, ich bin stolz darauf, dass es hier in Deutschland gerade unter alteingesessenen Fans eigentlich immer noch diesen Satz mit Football is Family gibt. Ich halte das für wichtig. Ich halte es für wichtig für den Sport insgesamt, um sich auch gegen so, ich sage jetzt mal, Platzhirsche wie Fußball durchzusetzen, da auch eine etwas andere Kultur zu pflegen. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Kultur zu sein und möchte das auch ungern ändern. Und ich finde, Tobi hat das, als er in Berlin war, in einem Interview sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat zum Beispiel gesagt, von wegen, die Jungs von der Gangrene Germany, die mag er. Die Franchise der New York Jets, die mag er nicht, aber die Jungs mag er. Genauso wie ich sage, die Patriots, die Franchise, die kann ich nicht leiden. Aber Frank hier von den Patriots Hannover, immer herzlich willkommen, immer herzlich gern gesehen. Und ich finde, das ist das, wovon der Football lebt, der Football in Deutschland. Das ist das, wovon so Podcasts wie wir hier auch leben. Ich möchte es tatsächlich auch gar nicht anders und ich möchte diese Kultur unheimlich hochhalten. Ich finde es schade, wenn es anders werden würde. Und bin auch bereit, mit solchen Kommentaren wie jetzt da immer wieder gegen ins Feld zu ziehen. Denn ich habe das auch schon öfters gesagt, ich bin zwar Miami Dolphins-Fan, aber tatsächlich bin ich in allererster Linie auch noch American Football-Fan. Und ich bin so froh, dass es allmählich in Deutschland hier was zu sehen gibt. Und früher war es, ich sag mal, ich bin ja schon älter, zu Zeiten, als ich noch Football-Fan war, da war ich der Einzige. Da traf man jemanden, der auch Football-Fan war, da war es vollkommen egal, von welcher Franchise oder sowas er war. Da ging es tatsächlich um den Sport. Und darum sollte es immer wieder gehen. Und das ist mir ein inneres Bedürfnis, das halt eben ganz, ganz deutlich so bekannt zu geben, damit auch auf Feedback zu reagieren oder auf Situationen, wie sie passiert sind. Man muss ein Niveau beieinander halten. Wie gesagt, man kann die andere Franchise nicht mögen. Das soll auch so sein. Dafür ist man Konkurrenten gerade in der Division. Aber man kann Anstand miteinander bewahren und man kann die Leute, mit denen man redet, man kann ihren Football-Sachverstand schätzen und man kann mit ihnen normal reden. Das ist das, was Football in Deutschland ausmacht und ausmachen sollte. Und wie gesagt, das war mir jetzt ganz wichtig, das noch loszuwerden. Danke.
Möchte ich unterschreiben.
Unterschreibe ich auch. Danke für die schönen Worte, Micho. Ich denke, das können sehr, sehr viele Leute unterschreiben in Deutschland. Das ist ja auch immer so, es wird auch immer so gelebt, genauso wie du es geschrieben hast. Und dazu möchte ich jetzt auch nichts weiteres mehr zu sagen als stay tuned and find's up.